Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, so dass es ist, wie es ist. Folge Nummer 100, folglich die 101. Sendung und ich sitze hier im Soundlab der Seabase zusammen mit Luis und Steffen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ah, hervorragend. Das Team von vor 100, die zusammen mit mir mal diesen Podcast begonnen haben. Vor nunmehr 10 Jahren, selbst der Ayuvo. Sekt gibt es später. Wir trinken Mate und sitzen in einem tageslichtfreien, schallgedämmten Raum in einem Keller, wie man das als Nerd vielleicht so haben möchte. Haben unsere alte Podcast-Technik aufgebaut, unsere Lieblings-Headsets angeknuppert an den alten Zoom-Recorder und das scheint alles hervorragend zu funktionieren. Und wenn die Götter der Tonbearbeitung das wollen, dann wird diese Sendung irgendwann im Juni 2024 erscheinen. Damit sind es nicht nur 100 Folgen damals TM so circa, sondern auch 10 Jahre damals TM. Irgendwann im Herbst 2014 haben wir drei uns im St. Oberholz am Rosenthaler Platz irgendwo oben getroffen, wo es einen angeblich schalldichten Raum gab, der sich aber als sehr hallig erwies.
Aber wir haben uns schon vorher kennengelernt. Wir waren auf dem Work Podcast Workshop, wie hieß der damals?
Podlove Podcaster Workshop, glaube ich.
Ja, genau, und da kann ich mich erinnern, da lief so ein Mensch auf die Bühne mit einem Schal um, wo Ayuvo drauf stand und hat sich als Ayuvo vorgestellt und dann auf seinem Schal gezeigt, wo auch Ayuvo drauf stand. Das hat irgendwie alles gut zusammengepasst. Okay. Und es hat seinen Podcast vorgestellt und gesagt, dass er Mitstreiter sucht. Ne? Hm. Und das Konzept hat sehr gut zusammengepasst und wir hatten schon unsere eigene Idee mit dem Verhundert-Podcast. Wir fanden aber die Idee so gut, dass wir das dann gemeinsam die ersten Folgen gestartet haben. Mhm. Aber es war dann so, als dass wir uns gegenseitig helfen und dann das so kam, wie es kam. So ist meine Erinnerung.
Mhm. Ja, also da warst du alleine auf dem. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich konnte nicht mit. Mhm. Ich war dann zu Hause, habe mir das von zu Hause per Livestream angesehen. Das war noch was ganz Tolles.
Ja,
aber
sagen, Livestream, mein Gott, ja, anno 2014, lange, lange, lange ist
schon
es
Mitte her. Also wir waren damals Mitte 20, Steffen und ich.
Mhm. Ja, naja,
ja. 10 Jahren. Ja, ihr wart Studenten irgendwie, ne?
Weiß ich gar nicht.
Du nicht mehr, Luis.
Nee, Steffen war noch Student und ich war noch schon in Lohn und Brot, genau. Und du warst erst gerade nicht mehr in Lohn und Brot, genau.
Ja.
Du bist kurz vorher Privatier geworden, wenn ich mich erinnere.
Ja, das stimmt. Naja, warte mal, 2012 habe ich das mit der Erwerbsarbeit denn mal sein gelassen.
Ja, dann passt das ja. Sind wir so 2 Jahre vorher, genau.
Ja.
Und ich habe das gerade erzählt jetzt für die Hörer, also erstmal mit Steffen und Luis vom Verhundert-Podcast und ich kann mich noch erinnern und der Ayuvo, der ist in 10 Jahren jetzt überhaupt nicht gealtert, ja, und ich bin verheiratet, das heißt, der Ayuvo ist sicher von mir, ich meine es wirklich, wie ich das sehe, ja, also das finde ich interessant, ja.
Ja, naja, das ist natürlich eine unterschiedliche Lebensphase, 10 Jahre bedeuten natürlich zwischen 25 und 35 ganz, ganz viel.
Genau, ich habe mich in 10 Jahren schon verändert, also ich habe allein locker 16 Kilo zugenommen.
Ich habe 16 Kilo Haare verloren.
Ja, also so ist es halt. Ne?
Okay,
und Ayuvo sieht immer noch so aus wie vorher auch.
Ja, zwischen 50 und 60, also man kann diesen Zeitraum ja leicht überblicken. Das kommt mir jetzt nicht so unheimlich lange hervor. Ich merke es halt unter anderem an technischem Fortschritt. Ne? Wir haben so geguckt, was wir jetzt so für Equipment benutzen und zum Beispiel der alte Zoom-Recorder hier, so, das ist jetzt halt alt. Damals waren wir froh, dass es ihn gab. Das war Fortschritt durch Technik, oder wie heißt das?
Wir hatten ja nichts.
Ja, war ja wirklich so. Ja.
Genau, und jetzt ist er hier der abgeranzte Zoom und schön klebrig, ne, wie alle.
Ja, aber ich weigere mich ja, Dinge wegzuwerfen, die noch funktionieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Und nee, ich habe meinen auch noch. Ja,
das und alte schon, Mikrofone sind sowieso das Beste.
Ja. Also. Wir hatten das Thema gerade eine halbe Stunde, das haben die Hörer nicht mitbekommen, aber du hast, finde ich, sehr gut deine Mikrofonfolge verkauft. Die höre ich mir jetzt nochmal nach der Aufnahme an.
Genau.
Von den Neumann-Mikrofonen. Also
ja. Es gibt tatsächlich eine, ich kann ja mal im Sendungsarchiv gucken, es gibt tatsächlich
die
eine.
Die Gelegenheit, die nochmal zu nennen, weil ich werde sie mir wirklich anhören. Das war mir
ja, damals TM kann man ja einfach immer mal so hören. Das ist auch so schön. Jetzt gibt es halt fast 100 Folgen und die Leute hören sich halt quer durch den Garten alles Mögliche mal an. Das kann man ja auch. Man kann sich die Zeppelin-Folge von vor 9 Jahren oder so einfach anhören DTM Folge 80 vom 15.10.2020, genau, Mikrofon, da haben wir einen Mikrofonsammler besucht, ja, danach kam der Magnetton und so weiter, also Folge 80. Und da habe ich unter anderem gelernt, dass Mikrofone nun wirklich das sind, was gar nicht verschleißt. Also so ein 50 Jahre oder 80 Jahre altes Mikrofon ist also, wenn es nicht irgendwie eben kaputt gespielt wurde, absolut benutzbar und unterliegt offenbar keinem Verschleiß.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nie ein Mikro wegschmeißen müssen, weil es nicht mehr funktioniert.
Und vor allen Dingen, auch nicht, weil es obsolet war, man kann die auch immer irgendwie anschließen. Diese Anschlüsse sind sehr stringent. Also entweder USB oder halt XLR.
Mhm.
Und das ist schon sehr beeindruckend. Man hat natürlich manchmal Sonderlocken wie dieses Go-Mic, wo du dann diesen großen Mini-USB hast. Der ist ein bisschen
unkonnistisch. Ja, okay, aber im Prinzip ist es ja eben das gleiche Prinzip. Also es gibt ein paar Grundprinzipien von Mikrofonen, habe ich auch erst gelernt, aber wenn man so ein mit Phantomspannung versehenes Kondensatormikrofon benutzt, wie wir hier alle, dann ist man für Stimmaufnahmen jedenfalls auf der richtigen Seite. Wenn man alte Musikinstrumente aufnimmt, dann mag es auch mal Bändermikrofone und andere interessante Dinge geben. Das habe ich da alles gelernt. Ich habe von dem Mikrofonsammler sogar eine Flasche Mikrofongrieß bekommen. Kann man im Blog zur Sendung nachlesen.
Mikrofongrieß,
ja, genau.
Klingt lecker.
Ja, genau. Was man in diese alten Kondensatormikrofone, die so einen großen Zylinder so unter der Kapsel hatten, da war quasi Kohlenstaub drin und der musste mit Mikrofongrieß regelmäßig aufgegossen werden für die richtige Schwuppdizität und Leitfähigkeit. Und das wurde in der DDR bis zu deren Ende noch hergestellt. So, also, ne? Also da gab es auch Mikrofone von 1890, die tatsächlich funktionieren. Also elektrische Mikrofone. Ja, also, und die konnte man ja damals nur zu einem einzigen Zweck benutzen im Grunde, nämlich für die telefonartige Nachrichtenübermittlung.
Mhm.
Ne? Weil alles andere war ja, ich kann mal die Pause-Taste drücken, wenn ihr mir das zwischendurch signalisiert, aber man muss auch nicht. Genau, denn ansonsten Tonaufnahmen, so auf Magnetwalze oder sowas, auch dazu gibt es damals TM-Folgen, oder auf Schallplatte, die waren ja noch so direkt vollmechanisch, ne? Man
also
brüllte auf eine Membran und die vibrierte und dann hatten wir so eine Nadel.
Das ist echt faszinierend, was alles gab. Also da hast du auf jeden Fall, denke ich, einen ganz runden Katalog jetzt in den letzten 10 Jahren gesammelt.
Ja,
bin auch nochmal durchgegangen. Wenn ich mich überlege, gab es ja ganz, ganz viele Folgen am Anfang, die wir dann auch gemeinsam gemacht hatten.
Ja.
Oh ja. Das ist echt. Also ich habe mir vor allen Dingen gesagt, die Zeppelin-Folge bin ich wirklich schon stolz drauf. Und dann
haben wir mal eine Folge über ein Buch über Goethe gemacht.
Ja, die Goethezeit und Bismarck, weiß ich noch. Das war auch.
Ja, stimmt. Bismarck war mal so der populärste, bekannteste Mensch Europas nach einer Umfrage aller Zeitungen dort.
Ja.
Noch vor Johann Strauß Sohn.
Kriminalistik haben wir auch mal gemacht. Geschichte der Kriminalistik.
Ja, genau. Über Fingerabdrücke und so.
Ja. Ja, also wir haben wirklich echt viel noch im Laufe der Zeit gemeinsam gemacht. Was ist eigentlich unser Thema heute?
Unser Thema heute ist das Büro. Also damals und heute, weil wir repräsentieren ja verschiedene Generationen von Büronutzern und Büroerlebern und haben dann zum Teil von Älteren und Jüngeren auch noch so Ideen. Das ist so ein Thema, was ich lange mal hatte, wo eigentlich jeder was zu sagen kann.
Ja, ganz klar.
Und wo auch unheimlich viele damals TM-Folgen irgendwie vorkommen. Also nicht, es gibt eine schöne Folge, da war ich in einem Büromaschinenmuseum. Kann man ja mal eben gucken, welche Nummer das ist. Wir sind ja hier bei moderner Technik. Wisst ihr noch, früher mussten wir unsere DTM 50, Büromaschinen damals von 2017. Da musste man noch aus Gründen der Mikrofon- und Funkstörung und so alle seine Geräte ausmachen und um Gottes Willen bloß nicht irgendwie. Und Audio-Nachbearbeitung war auch noch so mit richtig viel Mühe. Und damals gab es noch den Holzmann-Schorsch von Auphonic, der damals so die wie soll ich sagen, Pre-Beta, die Alpha-Version irgendwie von seinem Service so an den Nerds testete.
Du hast doch noch eine andere Folge, die fürs Büro sich eignet, Rohrpost. Ich glaube, Folge 90 habe ich heute mal nachgeguckt.
Rohrpost, was ja, wie gerade dieses Jahr gelernt, wieder Renaissance hat. Also nicht zuletzt aus Geheimhaltungs- und Datenschutzgründen wird Rohrpost weiterhin fleißig verwendet. Nicht nur im Bundeskanzleramt, was ja noch gar kein so alter Bau ist, sondern auch, habe ich gelernt, an Bord von Kriegsschiffen.
Echt, da benutzen die auch noch Rohrpost?
An Bord von Kriegsschiffen gibt es Rohrpostsysteme.
Interessant.
Ja, man denkt es kaum. Also man fragt sich, was zur Hölle, aber es ist offenbar Stand der Technik.
Ja, da staune ich halt auch nicht
gedacht. Und der größte deutsche Rohrposthersteller irgendwo im Schwäbischen meldet also enorm steigende Umsatzzahlen und Personalmangel. Und das kostet ja richtig viel Geld.
Ja, ich frage mich, wo der Mehrwert von der Rohrpost ist, abgesehen davon, dass man physische Objekte versenden kann. Also das ist.
Kann keiner abhören.
Ja, vielleicht, ja.
Wenn du jetzt sagst Kriegsschiff, ne, dann kann da keiner eine Antenne drauf richten und das abhören, wenn du das einfach ein Stück Papier in eine Rohrpost schickst.
Und ich meine, man könnte ja auch einen verschlüsselten kleinen Datenträger in so eine Rohrpostkapsel tun und ihn irgendwo reinstecken.
Oder eine Banane, wenn einer Hunger hat.
Also auf den Kongressen früher, wo es Rohrpostsysteme gab, konnte man auch Mateflaschen und ähnliches. Das heißt, die Mateflaschen wurden alsbald verboten, weil die bei Kurven dieses Rohrpostsystems aufgrund von Masseträgheit einfach mal geradeaus weiter sich bewegt haben. Aber ansonsten wurde ja von Kindern auf den Chaos Communication Kongressen früher ein Rohrpostsystem, was mit Drainagerohren und Industriestaubsaugern funktionierte, betrieben.
Das ist auf jeden Fall faszinierend und vor allen Dingen das Thema Büro hat auch, denke ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema Büro irgendwann mal wichtiger, unwichtiger war. Das war immer super wichtig. Also mein YouTube ist voll von irgendwelchen Leuten, die ihr Homeoffice-Setup vorstellen und da komplett rumrasten. Ich glaube, die Büros sogar im Zweifelsfall finde ich wichtiger geworden, weil man ja viele dann doch mehr zu Hause am Schreibtisch sitzen als früher, jetzt generalisiert. Mhm. Und da viel mehr Ressourcen dann reinstecken, die ich auch bei mir zu Hause einen schönen Schreibtisch zu haben, weil ich einfach so viel Zeit dran verbringe.
Und ein schönes Büro, ne? So.
Mhm. Genau. Das ist ganz anders und das ist ein wichtiges Thema, finde ich.
Seid ihr auch so Leute, die sich also ein Büro einrichten, wo man auch mal zu zweit oder zu dritt arbeiten kann, damit man so teamweise sich so separieren kann?
Mein Zuhause?
Ja.
Gar nicht.
Das scheint der neue heiße Scheiß zu sein, so Homeoffice zu zweit oder zu dritt, damit es nicht ganz so langweilig ist, aber man nicht mit all diesen Homo Sapiens in diesen großen Räumen zusammen sein muss.
Nee. Das wäre eine gute Idee, aber da muss ich sagen, da schiebt mir der Berliner Mietmarkt einen Riegel vor als junger Familienvater.
Also ich hätte
da habe ich einfach keinen Platz für sowas.
Ich hätte den Platz, aber der Sinn erschließt sich mir überhaupt nicht, da müsste ich ja Kollegen zu mir nach Hause einladen.
Ja, ja, wahrscheinlich. Aber
ich will ja Kollegen nicht bei mir zu Hause haben. Ich will ja, das ist ja zu Hause.
Ja, aber ich habe mich schon mit Freunden zum Homeoffice arbeiten verabredet. Das mache ich schon. Also, dass wir uns dann quasi treffen und gemeinsam Homeoffice arbeiten, wo wir beruflich gar nichts miteinander zu tun haben, dass man nicht alleine ist. Das geht schon.
Ja, okay, also meine Frau ist noch zu Hause, aber die hat einfach einen zweiten Schreibtisch.
Ja. Ja, genau.
Nee, das aber deine Frau wohnt ja auch bei dir. Ja. Das kann ich sagen, das weiß ich. Und von daher, es geht ja darum, Leute von außen einzuladen, die nicht bei dir arbeiten müssen.
Ja, okay. Ja, ich sehe, worauf es hinausläuft, mache ich persönlich nicht.
Verstehe.
Ich habe bei mir zu Hause, aber wirklich, das ist halt ein Berliner Mietmarktproblem für junge Familien, hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Das gibt einfach der
Platz. Ja, klar, hat nicht jeder, auch aus dem Grunde treffen sich eben Leute bei Leuten, die Platz haben irgendwie.
Genau, aber hätte ich jetzt zum Beispiel in paradiesischen Welten eine 7-Zimmer-Wohnung, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen.
Ja, oder irgendeine Butze so am Berliner Stadtrand so. Also ich habe neulich mit Leuten telekonferiert, die saßen zu dritt bei jemandem im Garten, aber nicht einfach so im Garten, sondern in so einer Art Pavillon oder aufklappbarem Gartenhaus, wo sie einen richtig geilen sechseckigen Tisch hatten und Kameras und Mikrofone, alles mögliche installiert, sodass man ihn aus verschiedenen Perspektiven beim Arbeiten oder was immer zugucken konnten, also mit Kaffeemaschine und ich weiß nicht was. Und die sagten, nö, das ist unser Sommerarbeitsplatz. Im Winter ist hier zu kalt, aber im Sommer sind wir meistens hier. Ja. Gut, dann hörte man da Vögel zwitschern und
Hört sich doch gut an, ja.
Genau, und die arbeiteten auch alle in verschiedenen Firmen, machten aber von da aus gemeinsam Homeoffice und fanden das.
Macht ja auch richtig Laune, weil gerade so für Mittagspausen oder so ist das schon gut, wenn man nicht alleine vorm Handy sitzt, sein Müsli mampft und YouTube guckt. Das ist ja oft
alles. Ja, oder seine Flüssigmahlzeit verzehrt, genau.
Ja, genau, das Lonely Office Lunch mäßig, ja.
Ja. Aber Büro ist ja auch immer schon Gegenstand von Medien und Populärkultur. Denkt an The Office oder was haben wir denn noch so an Büroserien?
IT-Crowd fand ich sehr gut.
IT-Crowd, genau.
Stromberg,
Müllers Büro, der österreichische Beitrag dazu. Mhm. Das könnt ihr alle auf YouTube euch angucken. Also irgendwie haben Leute auch immer schon sowas gerne sehen und haben wollen. Fangen wir mal anders an. Was sind denn eure ältesten Büroerinnerungen?
Ich habe ein Praktikum machen müssen während des Studiums und man gab mir am ersten Tag den Sitzplatz. Es war ein großer Raum, wo schon zwei Herrschaften saßen. Und man hat mir als Praktikant den Platz gegeben, direkt neben der Tür. Hinter mir war eine Pflanze, die mir den Rücken piekte. Und das war mein Platz. Also es war kein Platz da, aber man hat einen Stuhl hingestellt für mich. Und dann konnte ich mich da an den Tisch ransetzen. Und dann dachte ich, Gestern war ich noch an der Ostsee, heute sitze ich hier. Mhm. Und was habe ich falsch gemacht?
Ja, sehr gut.
Ich habe da auch nicht lange durchgehalten. Nach 9 Monaten war ich da weg.
9 Monate Praktikum?
Nee, 3 Monate und dann habe ich noch Werkstudent da gemacht. Mhm. Habe bei mir schon was anderes gesucht.
Okay.
Man braucht ja das Geld.
Okay, ja, ja. Mein erstes so richtig eigenes Büro war ein 2-Mann-Büro mit einem sehr alten Kollegen. Und ich wusste auch alsbald, warum ich dieses Büro bekommen hatte. Man hat mich noch vorher gefragt, ob ich rauche. Und ich bin ja bis heute Hobbyraucher, rauche ab und zu Pfeife. Mhm. Dieser Kollege, ein sehr netter Kollege, damals gab es noch Büroboten, die einem immer so die Akten und Dinge brachten und holten und auch Kaffee und was so alles. Und der Bürobote brachte diesem Kollegen also morgens auf einem Tablett so ein paar Akten und seine Tasse Kaffee und 5 Schachteln filterloser afrikanischer Zigaretten der Marke Senussi, die er dann in einer Folge bis zum Feierabend, zumindest 4 von 5 schaffte er dann, die anderen nahm er mit nach Hause. Und wir hatten so Stahlschränke mit Akten, also es war eine große Bank und diese Akten betrafen so Kredite, wo man eben Dinge ein- und ausheften und gucken und reinschreiben musste. Also noch so richtig ein voll analoges Büro, obwohl wir alle schon Unix-Terminals hatten, um auf Informationen auf dem Mainframe zuzugreifen. Das schon, aber keine PCs oder so. Und natürlich jeder ein Telefon und ein Faxgerät und draußen auf dem Flur gab es auch einen Fernschreiber. Also noch so richtig Büro wie früher. Und dieser Kollege war, wie gesagt, total nett.
Aber 4 Schachteln ist hart.
4 Schachteln sind Nussi. Ich hatte also im Umkleideraum dieser Bank, ich kam also morgens immer so im Trainingsanzug und hatte so meinen Bankeranzug dann so auf dem Bügel da im deponiert, weil der war sowieso verqualmt, und hab den dann angezogen und ich habe ja eh nur in diesem Büro gesessen, aber trotzdem hat man da mit Schlips gesessen und so, weil könnte einen ja jemand sehen, ne? So in die Kantine sind wir selten gegangen, weil es gab ja diese dienstbaren Büroboten, die immer Akten von einem Raum zum anderen trugen und denen konnte man auch sagen, bringen Sie mir aus der Kantine zwei belegte Brötchen, dann machten die das. Also es war, man war da so analog rundum versorgt und immerhin, wie gesagt, ein Unix-Terminal. Man konnte also auch mit irgendwelchen Leuten so chatten über die damaligen Protokolle und so. Und der Arbeitsdruck war nicht sehr hoch und ich habe von diesem Kollegen halt viel gelernt. Also das war halt das Geile an der Sache, wenn man sich an seinen Kettenrauchen gewöhnt hatte, hat der Typ einem im Prinzip direkt, während man Dinge tat, so ein ganzes Banker-Tätigkeitsfeld mit der zugehörigen Juristerei und allem einfach mal so erklärt. Dem brauchtest du nur zuhören. Schade, dass es damals noch keine Podcasts gab und Diktiergeräte hatten wir nur fürs Schreibbüro. Hm. Also da konnte man dann so, ne, schreiben Sie bitte einen Brief an sowieso, Bankdirektor sowieso, Betreff so und so, Datum sowieso, Grußformel und so weiter, Absatz, Absatz, Absatz und so weiter, Grußformel, Ende, so, ne. Und das, dann nahm man diese kleine Magnetkassette, so eine aus diesem Diktiergerät aus. Diese
Mikrokassetten,
und die tat man dann in einen Umschlag, der so einen speziellen durchsichtigen, wo man auch noch am Zettel draufschrieb, worum es geht. Und dann ging der ins Schreibbüro und dann bekam man ein paar Stunden später vom Schreibbüro das Ganze in getippt zurück.
Boah, das war auch ein Service damals.
Ja, damals warst du leveraged, weil so ein Sachbearbeiter der Bank war ja teuer. Und von wegen diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Da wurde halt mit ganz viel menschlichem Aufwand dafür gesorgt, dass alles geht, was heute im Büro auch geht. Ne? Also als es noch keine Schreibmaschinen gab, hatte man den Kopiersaal. Da standen Kopisten an Stehpulten und haben den ganzen Tag einfach nur Schriftstücke vervielfältigt durch manuelles Abschreiben. Und da konnte man wirklich sagen, ich hätte gerne 20 Kopien. Dann haben 20 Leute so, ne, im Schneeballumlaufverfahren das eben mehr oder weniger schnell kopiert. Das war halt der Beruf des Kopisten.
Ah, Wahnsinn, das ist, ja. Und ist auch interessant, dass es diese ganzen Jobs, finde ich, nicht mehr geht. Also die gibt es ja nicht mehr. Trotzdem gibt es keine Massenarbeitslosigkeit. Das war das Spannende bei sowas. Also dass die Technik.
Die gab es zwischendurch schon, aber das lag, glaube ich, nicht so an der Bürotechnik. Es war ja auch laut. Also ein Grund, warum man in so Büros Diktiergeräte hatte, war ja, dass man einfach so eine laute Schreibmaschine nicht unbedingt in seinem Büro haben wollte, wenn man da geistige Arbeit leistet. Wir hatten aber sehr wohl Computertastaturen für unsere Unix-Terminals. Aber die benutzte man ja nur mal nebenbei, weil diese Computer, diese Mainframes waren jetzt nicht dafür da, einem jetzt sehr viel Arbeit abzunehmen, sondern das waren im Wesentlichen
eine Datenbank, oder?
Es waren im Wesentlichen Auskunftsinstrumente, Kommunikation insofern, als man schon so über so altertümliche Chat-Protokolle, eventuell mit Leuten mal hin und her was chatten konnte und natürlich Buchhaltung. Also man konnte eben Soll und Haben buchen, wenn man die entsprechenden Berechtigungen hatte.
Vielleicht sogar schon mit SAP, R1, R2 oder sowas?
Nein.
Wann war das? Welches Jahr?
1983, 84, sowas. Keine Ahnung. Also ich weiß, die Sicherung war noch einfach ein physischer Schlüssel, da schloss man sein Terminal auf, dann gab man sich, dann zog man eine Magnetkarte durch so einen Laser und dann gab man sein Passwort ein und dann hatte man ein Unix-Terminal auf so einem Bernstein-Monitor, so wie Gott den Computer geschaffen hatte. Und dann konnte man eben mit ein paar Kommandos, also einmal hatte man ein Dateiverzeichnis, wo man eben genau wie heute auf der Konsole eben rumnavigieren konnte mit etwas weniger Befehlen, so mit CD und DIR und Make DIR und so, ne, konnte man halt Dateien ablegen so und irgendwo hinschicken. Es gab auch schon so eine Art E-Mail-Vorläufer, also da konnte man dann mit langen Zahlenfolgen Nachrichten in anderer Leute Briefkörbe oder so ähnlich hieß es tun. Aber das war alles noch sehr, 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 sehr rudimentär. Und wir brauchten das im Wesentlichen, um zu gucken, buchstäblich, wie die Aktien stehen. Genau, also auch da gab es dann so Seiten, wo dann eben man gucken konnte, wie diverse Währungen der Welt, das waren ja damals noch ein paar mehr, gerade so standen und wie irgendwelche Kreditkonten standen und was eben so zu tun war in der Bank. Aber allein schon aus nach dem damaligen Verständnis von Datenschutz, es gab da ja kaum Sicherheitsmaßnahmen, also das Hacken war ja auch nicht verboten, waren die wichtigen Informationen alle physisch auf Papier. Und es gab von ganz wichtigen Akten sogar ständig aktuell gehaltene Remote-Kopien. Also es gab, abends kamen Menschen, die haben bestimmte gekennzeichnete Aktenordner genommen, haben die mit einem Verzeichnis, was sie hatten, abgeglichen, ob sich da was geändert hätte, sind in ein manuelles Kopiergerät gegangen, haben die geänderten Seiten kopiert und haben die mit der Hauspost woanders hingeschickt, wo in einem anderen Gebäude am nächsten Morgen jemand sozusagen wie in der lose Blattsammlung die Akte vervollständigt hat.
Ein Backup,
aber so ein richtiges manuelles Backup.
Ja, schon interessant, ja.
Ja, so viel zum Thema, diesen Aufwand würde niemand treiben. Doch.
Wahnsinn. Also,
naja, klar, wäre das Bankgebäude abgebrannt, wäre ja sozusagen der Fall, der in allen alten Nerdfilmen so gespielt wird, eingetreten. Also alle Schulden und Guthaben wären ja weg gewesen.
Ja, das ist schon, aber klar, es macht halt Sinn, dann die teuren Geistesarbeiter dann zu entlassen, ne? Dass sie nicht ihre Zeit verschwenden.
Und selbst wenn du kein so teurer Geistesarbeiter warst, wie ich so gerade ausgelernter Typ, so, der einfach nur da noch ein paar Monate arbeitete, weil man auf Studium wartete, so, selbst dann warst du geleveraged, weil du warst immer noch wesentlich schneller, wenn du Leute hattest, die dir helfen. Klar, ich hätte gerne so eine super geile, schnelle Schreibmaschine gehabt, so eine IBM Selectra, wieder in den Großraumbüros überall rumstanden. Aber das hätte halt meinen Kollegen gestört. Das ging einfach nicht. Hm. Also habe ich noch gelernt, wie man anständig diktiert, ne, und wie man es den Leuten leicht macht, die da schreiben. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Und das waren ja auch qualifizierte Kräfte durchaus. Also nicht nur, dass die ja eine lebende Rechtschreibkontrolle waren und manchmal auch Spielkontrolle, die konnten ja auch oft 3, 4 oder gar 5 Sprachen.
Ja, genau. War das ja nochmal eine Frage? War das dann so eine Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe oder gab es dann da schon eine Hierarchie?
Es war so eine Abteilungshierarchie. Also das Schreibbüro war völlig remote von allem anderen. Das war so 100 Frauen in einem Saal und ein Mann, der den Chef mimte und zeitungslesend und rauchend in der Ecke saß. Und da gab es diese Büroboten, die kannten sich alle und die wussten auch, wer von den Damen, es waren fast nur Frauen, Spanisch, Englisch, Französisch konnte. Und dann sagte er, ja, ich habe hier ein spanisches Diktat, hier kannst du da mal eben. Und dann hing es auch ein bisschen von der sozialen Stellung ab in der informellen Hierarchie, wie schnell der Auftrag erledigt wurde. Man war darüber interessiert, dass er schnell gehen möge, sonst gab es dir immer den tollen Vermerk, gezeichnet Piesepampel nach Diktat verreist, nicht? Wenn man halt nicht erreichbar war zum Unterschreiben, ging das eben so raus, aber es war schon so eine Frage von Beziehung, wie schnell, wie wo gearbeitet wurde durchaus. Und es gab sogar qualifizierte Kräfte, die haben für die Mitarbeiter, gerade so ältere Mitarbeiter, die vielleicht nicht gut genug Englisch konnten oder so, die haben sogar übersetzt, also die haben ein deutsches Diktat gehört und haben das auf den englischen Geschäftsbrief dann einfach so in real time eben in ihre Schreibmaschine getippt. Das konnten die.
Ja,
das ist schon, also ich hatte auch eine Sekretärin, ich hatte nicht meine eigene, sondern ich hatte eine, die ich rufen konnte, wenn mal was direkt zu machen war, oder zu der konnte ich auch hingehen und konnte was direkt in die Maschine diktieren, aber die konnte auch Deutsch, Englisch und Spanisch stenografieren.
Wahnsinn, ja.
Also das heißt, das waren keine unqualifizierten Kräfte, sondern die hatten eine mehrjährige Ausbildung dafür.
Ich wollte gerade sagen, mal richtig was drauf haben. Und vor allen Dingen, was es für ein Unterschied ist zu heute. Also ich arbeite jetzt seit 10 Jahren und ich bin von Anfang an, weil ich als Unternehmensberater angefangen habe, hatte ich nie ein eigenes Büro bis jetzt in meinem ganzen Leben nicht. Bin es immer gewohnt, dass ich meinen Arbeitsplatz nach der Arbeit komplett abräume, egal wo ich war, meinen 10 Jahren. Mhm. Jetzt seit 3 Jahren arbeite ich in einem sehr großen deutschen Konzern im Energiebereich, auch in der Konzernbuchhaltung, und das gibt es alles gar nicht mehr. Ne? Also eine Assistenz gibt es nur noch ab Gruppenleitung, also ab so 60 oder 200 Mitarbeiter, so ist der Schlüssel für eine Assistenz sozusagen. Und mit der man natürlich als normaler Mitarbeiter gar keinen Kontakt, und es gibt sowas, so einen Service. Es wird immer mehr administrative Aufgaben auf die einzelnen Mitarbeiter abgeladen. Das ist der Zeitgeist. Ne? Das hat Vor- und Nachteile, man hat direkte Kontrolle. Gleichzeitig sind die Admin-Aufgaben, die man stellenweise hat, schon sehr, sehr umfangreich, muss man auch sagen. Und ich kenne das gar nicht mit einem eigenen Büro, mit einem eigenen Telefon, wo da am besten noch der Name drin steht, das hatte ich nie.
Stimmt, das interne Telefon
ist
auch ganz wichtig. Ja.
Das haben wir bei einer Versicherung als Berater und da war das schon wichtig für den Status, dass mit dem Telefon der eigene Name steht. Das weiß ich noch. Mir war das immer egal, weil ich war der Externe, ja. Aber das war für die Internen schon wichtig. Und was ich auch interessant finde, ist bei Büros, wie dass es oft so ist, zum Beispiel die Externen, das sind ja Leute, die sind Spezialisten, die werden von außen eingekauft, die kosten ja auch entsprechend Geld, das weiß man, glaube ich, als Unternehmensberater, und die kriegen immer die beschissensten Arbeitsplätze, weil natürlich die Internen gucken, dass sie die guten Arbeitsplätze bei einer Pflanze oder bei einem Fenster kriegen. Das heißt, man sitzt ständig irgendwo halb im Gang oder mit dem Rücken zur Tür oder in irgendeinem Container. Oder im Keller ohne Fenster, weiß ich noch, habe ich alles durch.
Ja.
Und deswegen habe ich mein erstes eigenes Büro, was taugt, habe ich jetzt zu Hause im Homeoffice seit Corona.
Ja.
Das ist bei mir so.
Also du hast so nicht mehr so die Zeit erlebt, wo noch Leute so richtig in ihrem Büro gewohnt haben, weil ich hatte auch Kollegen,
die hatten ihr
eigenes Aquarium dabei und eine Standuhr und ich weiß nicht was alles.
Habe ich alles gesehen. Also ich war noch vor Corona-Zeit bei einer Versicherung so, und das ist halt interessant. Die Leute sitzen halt mitten in ihrer Arbeitszeit mit der Tageszeitung da. Das war so völlig normal, hat noch ihre eigenen Equipment. Und ich hatte mal einen, der hat auch da mitten in der Arbeitszeit 6 Stunden geschlafen einfach am Arbeitsplatz. Also das bei Versicherungen, ne? Das war so ein bisschen
ungleichmäßig. Arbeitsbelastung, ja.
Das stimmt.
Die hatten nicht so einen Druck,
um es mal so zu formulieren.
Ja, das stimmt, aber auch Leute, die viel gearbeitet haben, hatten durchaus mitunter dieses Mittagspausen-Habit, kann ich mich auch noch erinnern. Manche machten lange Mittagspause und gingen auf jeden Fall in den Park spazieren, das musste sein. Andere gingen raus, um in einem Restaurant ein Menü mit Vorsuppe und Nachspeise zu verzehren, sonst war das kein ordentlicher Tag. Und es gab auch die sich in dafür tatsächlich vorhandenen Räumen nach dem Mittagessen eine halbe Stunde hingelegt haben und nicht gestört werden wollten. Und das wurde auch respektiert.
Aber das gibt es immer noch. Also das hatte ich für meinen alten Arbeitgeber, mein aktueller hat das auch, aber das hat dann auch eine große am Standort ein Raum mit 3 liegen, aber das geht und es würde respektiert werden. Das ist aber kein normales Verhalten, würde ich sagen, des Durchschnittsmitarbeiters. Aber es würde gehen.
Ja. Naja, die Menschen sind ja nun auch von ihrem Tagesrhythmus her verschieden und Leute, die täglich in ein und dasselbe Büro gehen und das über viele Jahre und sich gut kennen, passen sich ja auch an. Es gibt ja meistens auch so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es gab ja früher auf jeden Fall auch immer so die Kollegen, die sehr früh da waren und auch nachmittags sehr früh gingen dementsprechend. Die hatten aber den Vorteil, die haben dann morgens schon mal, als das noch lange dauerte, erstmal die ganzen Computer gebootet. Das war schon mal günstig, wenn du nicht, es war schon mal ein Nervfaktor, wenn du morgens erstmal 10 Minuten drauf gewartet hast, bis dein persönlicher Computer dann auch mal so weit war.
Ich kann mich dran erinnern, ich habe den bei besagter Firma angemacht und bin in die Kaffeeküche gegangen, den Kaffee gemacht und als der Kaffee fertig war, war auch Windows oben.
Das kenne ich auch, erstmal anmachen und dann Raum verlassen, dann mal austreten, Kaffee kochen.
Sowas. Also das muss ich sagen, das ist lange, lange vorbei. Das habe ich zuletzt so Anfang der 90er Jahre gehabt, in egal welcher Position, egal ob jetzt Manager, Berater, Sachbearbeiter, arbeitender Student, was auch immer. Also, dass man noch so richtig Service im Büro hatte, in dem Sinne, dass Leute einem Arbeit abgenommen haben. Und zwar Arbeit, die sie einem abnehmen mussten, Arbeit, die sie einem abnehmen konnten, wenn Zeit da war, und Arbeit, wo man sich schon gut kennen musste. Also, das war eben zum Teil auch sehr, sehr verschieden, aber also ich hatte zum Teil Kollegen, denen haben irgendwelche anderen, meistens Kolleginnen, irgendwie ihre Hemden gebügelt, weil sie dafür irgendwie zu, Ahnung, zu paddelig waren oder was auch immer. Dann gab es immer den, der morgens schon als erster da war und natürlich schon mal für alle Kaffee da hatte, ganz wichtig, war auch insoweit ein sehr wichtiger Mitarbeiter. Und ja, es gab auch die Leute, die einfach früher da sein mussten, weil sie zum Beispiel über Nacht angekommene Post, also physische Post schon mal zu bearbeiten hatten. Es gab ja damals in Unternehmen durchaus 2-3 Mal am Tag, wurde vom Postamt aus dem Postfach die Post geholt, so säckeweise und in Poststellen verteilt. Und die musste ja zum Teil auch erstmal geprüft, Absenderverifikation, wenn es um Geld ging und sowas, geprüft werden, zum Teil übersetzt werden. Auch das war gar nicht so unüblich. Also ich hatte so ältere Chefs, die kriegten einen französischen Geschäftsbrief und gaben den ihrer Sekretärin zurück und warteten erstmal bis auf die deutsche Übersetzung bis mittags.
Na, oder aber gut, wenn die kein Französisch können, was sollen sie machen?
Ja. Eben, es war halt eben damals nicht so verbreitet. Ja, oder es war ihnen generell zu schwierig und man hatte ja seine Leute für sowas. Und ne, wie einer von denen immer sagte, ach wissen Sie, Selbstbedienung schafft Arbeitslosigkeit. Ja gut, okay. Also das habe ich auch gemerkt, als so E-Mails im Büro Einzug hielten, ja erst in 90er Jahren. Da gab es ja auch anfangs das noch so, dass Leute die E-Mail quasi benutzt haben wie ein Faxgerät oder wie ein Fernschreiber. Also man hat quasi einen Text erstmal verfasst und den dann so en bloc copy-paste weggeschickt und es gab dann noch die bekamen eine E-Mail oder vielmehr deren Sekretärin bekam eine E-Mail.
Die haben die ausgedruckt.
Die haben die ausgedruckt.
Ja, ich kann mich gut vorstellen, ja.
Und zwar vorher noch umformatiert, so auf anderthalbzeilig, damit Chef hier so wie früher dann seine Bemerkungen dazwischen und daran schreiben konnte. Dann haben sie die wiederbekommen und dann hat die Sekretärin diese E-Mail beantwortet. Und dabei waren womöglich auch noch verschiedene Sprachen im Spiel. Das war ja im Export, wie es damals hieß, nicht unüblich.
Ich weiß, wir haben beim Zuse-Institut noch über Mailverteiler uns verabredet zum Essen. Mhm. Mittagspause machen. Wer kommt mit?
Ja, genau, richtig.
Treffpunkt 13 Uhr,
ja, Pforte. Genau, Mailingliste einrichten können war ja schon Herrschaftswissen. Konnte ja nicht jeder. Aber das Sprachding, heutzutage kommst du mit mehr oder weniger schlechtem Englisch überall aus. Zu der Zeit nicht. Da gab es also Handelssprachen, also Spanisch und Englisch waren auf jeden Fall mal ganz wichtig und es gab viele Länder, wo du mit Fremdsprachen nicht weiterkamst. Also du hattest auf jeden Fall den Kollegen, der Italienisch konnte, der Russisch konnte, einfach damit man Französisch auch nicht, einfach damit man klarkam, weil ein Fax nach Italien schicken, was nicht auf Italienisch war, das war wie an Def 0 faxen, das konntest du machen, aber da passierte dann einfach nichts.
Ja, das ist, ja.
Das waren schon andere Zeiten insoweit. So, nicht unbedingt nur, weil die das weil die etwa in Mailand kein Deutsch könnten oder so, aber man fühlte sich einfach nicht hinreichend bemüßigt, sich mit Fremdsprachen zu befassen. Also
war halt nicht üblich. Und heute ist es halt so, wenn die kein Englisch können, ist es halt deren Problem. Also sag ich von mir auf Arbeit, da gibt es auch manchmal Fälle, nur da nimmt man keine Rücksicht mehr. Da muss man sagen, im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, müssen du zusehen, wie sie einen Kollegen finden, der Englisch kann, der den jetzt übersetzt. Mhm. Aber man, das müssen die klären, halt unter sich dann, wenn die kein Englisch können.
Ja. Mhm. Genau. Ja, klar, also so Technologiebrüche im Büro und ist natürlich auch wichtig gewesen. Also über Rohrpost sprachen wir vorhin, gibt eine schöne Rohrpostfolge von damals TM. Die war in dieser Bank übrigens auch noch ganz wichtig, unter anderem, weil das Büro ja laut war, wie wir davon schon sagen, das Büro war so laut, dass die im Schreibbüro wirklich Ohrenproppen hatten. Und,
Wahnsinn.
Ja, klar. Und es störte in einem Büro, wo sozusagen man mal ein bisschen nachdenken musste und wo es kein Großraumbüro war, da störten Schreibmaschinen. Und wenn jetzt zum Beispiel auf einem Fernschreiber ein Telex ankam, so, dann wurde das eben im Telex-Raum abgerissen, geguckt, für wen ist das, in eine Rohrpostkapsel getan, dann auf den Flur gepostet, wo man das hin sollte und da gab es dann eben den Oberbüroboten, der so ähnlich wie in so einem alten sowjetischen Bürokomplex als Journalskaja am Ende vom Gang sitzt, so Tag und Nacht und der nahm dann diese Rohrpostbombe, guckte, für wen ist denn das, latschte zu der entsprechenden Tür, ging da ohne Klopfen rein und knallte einem das auf den Tisch und ging wieder. Das war so der physische Transportweg.
Was mich interessiert, wie war das da bei dir? Heute ist es schon so, dass man ja viel in Online-Meetings einfach hängt. Also ist zumindest bei mir so, dass man sehr, 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 sehr viel Zeit da verbringt. Und die hatten ja damals ja analog und vor allen Dingen auch wesentlich weniger Meetings, nehme ich mal an.
Besprechung. Doch, also die Besprechung war auch damals eine solche und auch damals gab es schon vielerlei Bürotechniken, um das Ausufern von Meetings so ein bisschen zu verhindern. Und Remote-Meetings waren ja teuer. Also es gab durchaus auch internationale Telefonkonferenzen, die man beim Bundespostfernamt anmelden musste, die dann so dreistellige Dollarsummen die Minute kosteten oder sowas über Satellit, aber man war ja eine Bank, das Geld war ja kein Problem. Solange man eine Kontonummer hatte, wo das abgebucht wurde, war das ja gut. Und die wurden durchaus gemacht, also Aber da ging es dann schon auch ein bisschen drum, dass man die Zeit ein bisschen einhielt. Das Zeitzonenproblem bestand natürlich genauso. Also US-Ostküstenzeit war dann meistens so Standard, also UTC-5 oder GMT, wie es damals hieß, -5, war eine gute Zeit. Da hatte man auch West Coast und so ein bisschen dabei und die Chinesen spielten damals so keine Rolle, aber es gab die Japaner.
Ja,
da war nicht so viel. Da war mal ein bisschen Indonesien oder so. Dann gab es eben die Japaner, die Australier. Und alle anderen waren nicht so weit weg. Die Russen waren 2 Stunden vor, das war kein Problem. Und alle anderen nahmen ja am Welthandel nicht teil, so oder spielten einfach keine Rolle. Muss man ja dann auch mal so sagen. Von daher reichte das im Grunde genommen. Aber es war schon noch eine Frage, wie man jemanden erreicht. Und es gab auch schon mal Störungen, was weiß ich was. Ich wollte in, keine Ahnung, Kuala Lumpur anrufen, aber die Telefonleitungen sind gestört. Da ist ein Taifun oder so, keine Ahnung. Konnte schon mal vorkommen, ne? War halt dann eben mal nicht. Aber physische Post ging noch viel besser. Also so ein Brief nach USA, egal ob privat oder geschäftlich, der war zuverlässig 4 Arbeitstage später zugestellt. Immer.
Alles schnell, ja.
Das heißt, man konnte das genau takten. Und innerhalb Europas in der Regel 2 Tage.
Das ist schnell, ja.
Genau. Das heißt, ich konnte mich darauf verlassen, wenn ich mit irgendjemandem in Paris was bequatscht hatte und gesagt, hier, ich schicke Ihnen jetzt ein Schriftstück und ich hätte das gerne bis nächsten Freitag unterschrieben zurück, dann hat das funktioniert. Es gab da keine Ausfälle.
Das ist gut, ja.
Ja, also es war ein viel, viel effizienteres System als heute. Es war wegen des höheren Aufkommens auch verhältnismäßig billiger. Und es gab auch allerlei Lösungen, zum Beispiel, um sowas zu versichern. Also niemand hat in so einer Bank, wo durchaus auch mal Geldbündel durch die Welt geschickt wurden zum Teil, hat dafür irgendwie Einschreibebrief oder so genommen. Da hast du einen etwas stabileren Umschlag genommen, einen Umschlag im Umschlag und hast in einer Liste eingetragen, dass du jetzt so und so viel 1000 französische Francs in kleinen Scheinen da und dahin geschickt hättest und dann war das versichert. Also für den seltenen Fall, dass so ein Brief tatsächlich mal wegkam, gab es halt eine Versicherung. Das war viel einfacher, als zum Postamt zu rennen und irgendwelche tollen Wertbriefe zu verschicken oder so. Die gab es natürlich auch. Also es wurden tatsächlich damals auch ziemlich wertvolle Handelspapiere, also so Zettel, für die du im Hamburger Hafen 100 Container ausgehändigt bekamst, die wurden auch schon mal per Wertbrief geschickt. Das war halt ein Postlaufsystem, was parallel zur üblichen Post immer gut verschlossen, physisch verschlossen, von Hop zu Hop so um die Welt ging. Kostete dementsprechend sehr viel mehr, aber wie gesagt, diesen Aufwand würde ja jeder treiben.
Ja.
Also ich habe auch noch in dieser Bank so physische Aktien aus einem großen Tresor geholt, so Aktienurkunden so und habe die physisch per Brief irgendwo hingeschickt.
Das klingt für mich so 20er Jahre eigentlich.
Heute wäre das Geldwäsche wahrscheinlich. irgendwie so.
Für Inhaberscheine, wo man, ja das hat der Besitz, das ist schon faszinierend. Ja,
ja. Aber bis heute, also heute machen die Leute Kram mit Kryptowährungen, damals war das einfacher. Also Bargeld lacht, war halt sehr wichtig und man musste halt in jedem Scheißland, wo man hinfuhr, erstmal Bargeld wechseln, also die Sortenkasse, wie das hieß, also der Mensch mit den ausländischen Währungen war in so einem großen Unternehmen gefragter Mann, da gingst du hin und sagtest, ich muss morgen nach Frankreich, ach so, was brauchst du, ja, so und dann hatte er schon so einen Umschlägen, so übliche Geschäftsreise, Rationen.
Die Tagesraten halt, ja.
Genau, man kannte ja damals genau, die Spesensätze für jedes Land kannte der natürlich und hatte man dementsprechend für 3 Tage kriegte man so 3 Umschläge mit so ein paar Franken drin und dann musstest du damit eben klarkommen. Ja. Überhaupt die Reisekostenabrechnung, bis heute der Tod des Geschäftsreisenden, finde ich jedenfalls. Gibt es das Problem heute noch bestimmt?
Ja, das gibt's.
Ich war Unternehmensberatung, wie gesagt, und Reisekosten war so ein Hassthema von allen.
Genau.
Wenn du irgendeinen Kollegen hattest, es gibt ja Kollegen, mit denen findet sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht immer ein Gesprächsthema. Mhm. Reisekosten gehen immer. Und dann machst du im Gesetz, oh, Reisekosten, der so, ja, pass auf, das ist so alles so furchtbar. Und der so, und da ist ein Thema. Weiß ich noch. Das war immer mein Smalltalk-Thema, wenn ich kein besseres gefunden habe. War halt negativ, besser als ein positives Smalltalk-Thema, aber wenn man gar nichts hatte, habe ich mal das genommen.
Ja. Siehst du, manche Dinge ändern sich nie.
Nee.
Und wenn man sie digitalisiert, dann hat man sie halt als digitalisiertes Scheißproblem.
Ja, eben. Also zum Beispiel der Industriestandard, ich durfte das auch erstmal vor 3 Jahren ein Projekt ausrollen, der Eisenkostenprozess in Norwegen. Mhm. Der Industriestandard ist eigentlich mittlerweile SAP Concur, also Concur wurde mal eingekauft und selbst da, also das ist so ein, und da reden sich alle mal auf, ja.
Ja, auch dafür eben gab es eben früher Menschen. Also es war ja noch was Außergewöhnliches. Also wenn man eine Reise tat, die jetzt weiter weg war als ins nächste Nachbarland, Dann ging man also sozusagen ins firmeninterne Reisebüro. Ja. Also gerade wenn man jetzt noch in der Hierarchie eher so weiter unten war, so wie ich und noch neu, und es ging auch viel nach Lebensalter. Also es ging mir deswegen gut, weil ich diesen uralten Kollegen hatte.
Und der hat dir geholfen,
weil ich selber hätte jetzt irgendwie, hätte mich überall hinten anstellen können, aber gerade mit diesem Kollegen wollte niemand gerne Ärger haben. Ich habe nie rausgekriegt, warum, aber wenn es irgendwie ist, ach, das ist der, nee, das ist der Kollege von, nee, ja, natürlich, was kann ich Ihnen denn helfen? Also, ne? Das ging dann schon ein bisschen nach Alter und Betriebszugehörigkeit offensichtlich. Also man ging in so ein internes Reisebüro und sagte, ja, ich muss nach, keine Ahnung, Kuala Lumpur, um das als Beispiel zu nennen, was ja damals noch ein fürchterlicher Ärger mit irgendwie, ja, hier haben Sie einen Laufzettel, gehen Sie mal zum Gesundheitsamt, Sie müssen sich gegen das und das impfen lassen, damit ging das schon mal los, und dann Zwischenlandung in Singapur und ich weiß nicht was alles, also es war ein Abenteuer der besonderen Art irgendwie, Zollbestimmungen und ich weiß nicht was noch alles. Das muss natürlich sorgfältig beantragt und von zwei Menschen genehmigt werden, und dann bekam man auch so seine Ration in Landeswährung ausgezahlt und musste die dann so Vorschuss, ne, musste die dann in bar wieder abrechnen hinterher, irgendwelche Rupien oder so. Ja, keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, Absurdität Geschäftsreisen. Ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich in Vietnam war. Also es war halt noch nicht alles so modern wie heute. Also ich stieg aus dem Flugzeug aus auf diese Treppe, die so runter aufs Rollfeld geht. Und es regnete. Und es regnete sehr stark und es waren etwa 40 Grad und ich hatte einen Anzug an. Und es war ungefähr so, als wenn man im Anzug unter einer warmen Dusche steht.
Ja,
so
ja, klar.
20 Minuten lang.
Das kenne ich. Du kommst, man hat das Gefühl, man läuft in so eine feuchte Wand, die einen beginnt auszuziehen, ist alles nass. Ist so ekelhaft. Wenn man das immer so gegen rennt.
Aber auch da, Büros überhaupt kein Problem. Der Mensch, dessen Büro ich dann aufzusuchen hatte, reichlich übermüdet, er hatte ganz einfach eingebaut in die Schrankwand in seinem Büro, machte so eine Tür, war dahinter so ein gekacheltes Badezimmer mit allem, und da war dann auch gleich für so Fälle wie mich, hing da so ein Bademantel und so eine Art Kimono rum und sonst wie, und ich konnte mir erstmal meinen triefenden Anzug aufhängen und mich irgendwie bequem anziehen, und dann haben wir da Dinge verhandelt, und also der kannte das Problem in Vietnam, also zu einer Zeit, als das noch, wie soll ich sagen, alles ein bisschen schwierig war dort. Aber das Problem war also offensichtlich bekannt. Es war immer eine Frage von Hierarchie und Ressourcen, so nach dem Motto, ja, je nachdem. Das richtig. Ich weiß.
Vielleicht nur eine Anmerkung. Ja. Wie gesagt, heute hast du diesen Service nicht mehr.
Ja.
Und es ist ja manchmal auch schon sehr absurd, weil ich habe das Gefühl, wenn du jetzt nicht mehr diese Leverage-Position hast, irgendjemand muss ja entscheiden, mein Diensthandy ist kaputt, ich brauche ein neues. Und das muss man dann alles immer mit seinen Vorgesetzten besprechen. Und die müssen das stellenweise noch mit ihren Vorgesetzten besprechen. Und es führt dann dazu, dass ich irgendwie finde, umso höher Leute aufsteigen, dass die proportional mehr solchen Admin-Krempe jetzt machen müssen, weil es gibt ja die haben manchmal so viele Supportrollen, aber manche Sachen muss schon irgendeiner entscheiden, und ich muss jeden kleines Zeug mit meiner Vorgesetzten halt schon machen, weil es gibt ja keinen anderen, sie hat keine Assistenz,
es gibt keinen Spezialisten mehr dafür.
Oder ich habe wohl immer einen Reisekosten oder einen Flug buchen muss, im Zweifelsfall muss ich sogar sie fragen, was ich da damals wahrscheinlich nicht gemacht hätte, hat im Reisebüro beklärt, und dadurch hat sie sehr, sehr viel Admin-Aufwand, und sie wurde ja befördert, weil sie funktional sehr gut ist und muss dann sich aber sehr viel mit sowas dann halt beschäftigen. Möglicherweise. Also das ist, glaube ich, auch ein
Effizienzverlust. Da haben sich bestimmt Sachen verändert. Also damals haben Leute noch viel mehr Privatsachen mit nach Hause genommen. Es war auch gar nicht unüblich, dass in Büros hinter sorgfältig holzvertäfelten Wänden so zum Aufklappen plötzlich Waschbecken, Garderoben, auch mal eine Liege zum Hinlegen, Kühlschränke, was auch immer auftauchten, damit man sozusagen auch dort einigermaßen versorgt sei.
Wie ist das bei dir,
Steffen? Und es war kinderfreundlicher. Du konntest in so einem total spießigen Büro, wo du, obwohl nie ein Kunde oder ein Auswärtiger sich reinfällt oder immer einen Schlips umhaben musstest, war es völlig okay, wenn du jetzt junge Frau im richtigen Alter warst, wenn du da mal deine halbwegs stubenreinen Kinder mitgebracht hast, weil irgendwie die Kinderbetreuung nicht geklappt hat.
Das ist cool.
Da hat niemand einen Ton gesagt.
Das ist echt schön.
Allerdings gab es auch keine Spezialeinrichtung oder so. Also meine früheste Büroerinnerung ist tatsächlich, wie ich so zu Füßen meiner Mutter irgendwie unter den Schreibtischen rumkroch und Schabernack trieb in diese Diktiergeräte waren so fußbedient irgendwie und dann irgendwo da drauf drückte natürlich irgendwie. Und irgendwie der Chef von meiner Mutter, der, keine Ahnung, der hatte einen riesengroßen Jagdhund in seinem Büro, genau, der also in seinem Körbchen lag. Mit dem habe ich dann gespielt, während der mit irgendwelchen wichtigen Leuten da wichtige Geschäfte fand. Und das fand jeder irgendwie normal. Das wäre heute wahrscheinlich aus diversen Gründen völlig unmöglich.
Also bei uns darf man in Büros, da solche Großkonzernen Kinder mitnehmen, ist es aber nicht üblich. Es fällt auf.
Ah ja.
Es würde gehen aber.
Okay.
Ja. Müsste man aber abklären im Voraus, aber es geht. Ja.
Also es war da auch nur, wenn halt irgendwie, was weiß ich was, keine Ahnung, die Nanny krank war oder der Kindergarten
ausfiel. Ja, klar, ausnahmsweise. So. Ne? Aber es würde gehen.
Ja, ja.
Habe ich auch schon mal erlebt. Würde gehen. Wäre halt nur schwierig, weil man ja so viel online, also müsste man Arbeits... Aber es würde gehen. Wie ist denn das bei dir, Steffen? Gibt es bei dir auf Arbeit irgendwelche Betten, persönliche Waschbecken, sowas in der Richtung?
Gerade überlegt, ich glaube nicht. Also es ist auch gerade schwierig mit dem Homeoffice. Die Leute bleiben eher zu Hause. Und deswegen ist da gar kein Bedarf, dass... Was man individuell machen muss, in das Büro rein zu verlegen. Wenn ich Kinderbetreuung mache, dann bleiben die Leute zu Hause und melden sich vielleicht sogar kindkrank, weil sie das Kind betreuen müssen.
Ja, das stimmt schon. Du kannst einfach zu Hause mit den Kindern bleiben. Ja.
Das gab's.
Wir haben einen Bürohund hin und wieder mal.
Ja, genau. Bürohunde, wichtiges Phänomen.
Ist dann immer ein großes Hallo.
Ja, stimmt.
Aber so, ich glaube, wir sind da, weil ich ja auch eher im Softwareentwicklerbereich bin, die Leute gehen vermehrt eher ins Homeoffice rein. Daher, das hat sich in den letzten Jahren alles zurückgedreht.
Ja. Homeoffice gab es ja in der gewissen Hinsicht auch schon früher. Also es gab auch damals durchaus Kollegen, die Rücksicht nahmen und einfach anriefen morgens und sagten, Leute, ich bin rasend erkältet, das geht hier überhaupt nicht. Aber da es ja noch kein Internet gab, musste man die natürlich dann entsprechend ausrüsten. Hunde übrigens, ja, heutzutage gibt es glaube ich sogar Services für den Bürohund irgendwie, von wegen der verbessert das Arbeitsklima oder so. Also Doppelbüros, wo einer der beiden Inhaber ein Hund war und dieser Hund schrieb auch in der Firmenzeitung, habe ich auch schon erlebt. Also das kann schon mal passieren. Aber Homeoffice so aus Not ging schon mal. Ne? Also Kollege ruft an und sagt, Alter, ich bin so rasend erkältet, aber folgendes Ding muss fertig werden. Dann musste sich halt einer dieser Büroboten mit der U-Bahn oder wie auch immer auf den Weg machen und musste dem Kollegen die entsprechende physische Akte bringen, so klunk, und vielleicht auch noch ein bisschen was für den armen Menschen einkaufen, wenn der nun nicht gerade Familienvater war und versorgt war. Und dann hat man eben per Telefon irgendwelche Sachverhalte besprochen und Leute haben zur Not per Hand irgendwas ausgefüllt oder so und dann wurde das wieder abgeholt und dann ging das auch irgendwie.
Das ist übrigens sowieso was sich verbessert hat mit der Tendenz ins Homeoffice zu gehen. Die Leute bleiben zu Hause, wenn sie krank sind.
Das ist schön, ne?
Das ist toll.
Das war mal anders.
Ja.
Gerade in Großraumbüros konnte es passieren, dass ich da also, wie soll ich sagen, Seuchen verbreitete, wo man also Wetten abschließen konnte, wie leer das Großraumbüro in 3 Tagen sein würde.
Ja, auch dieses, es hat sich das Verhalten geändert von, ich bin krank, ich bin trotzdem gekommen, feiert mich ab. Das ist,
nicht überall, also im Großraumbüro.
Ich kenne das noch, ja.
Ja, da ging aber auch manchmal der Betriebsarzt im weißen Kittel rum, der war gefürchtet bei allen unteren Managern und guckte auch schon mal Leuten mehr oder weniger ungefragt in den Hals oder so und sagte, nach Hause gehen, nach Hause gehen, nach Hause gehen. So, und dann konnte der jeweilige Chef sehen, wie er klarkam, denn das war ja damals ein Riesenproblem, wenn dann eine halbe Workforce weg war und die anderen machten lange Gesichter, weil die mussten zur Not abends einfach 2 Stunden länger arbeiten. Die Arbeit musste ja geschafft werden. Also wenn da in so einer Bank, um im Beispiel zu bleiben, ein riesiger Haufen, so ein 1,5 Meter Stapel Post drin war, die aufgemacht, gelesen, bearbeitet sein wollte, weil da Geld ein Hop weitergeschickt werden musste, dann musste das eben gemacht werden. Und wenn dann halt Kollegen krank waren, dann bliebst du eben länger. Das heißt, es hatte unmittelbare Konsequenzen.
Aber da ist die Frage, wie war das denn mit den Arbeitszeiten? Jetzt für die normalen, so mal Beschäftigten, nicht auch irgendwie so privilegiert
Manager. Nee. Also ich war ja durchaus tarifbeschäftigt.
Genau, wie
tarifbeschäftigt. In dieser Bank. Also ich hatte tatsächlich so eine Magnetkarte und das war sehr korrekt geregelt. Also direkt nachdem man dem Portier guten Morgen gewünscht hatte, der sozusagen die physische Eingangskontrolle war, weil er einfach jeden mit Gesicht kannte. Da gab es also Menschen, die Gesichtsgedächtnisse hatten und wussten, wer befugt ist. Das war die Zugangskontrolle. Zog man diese Magnetkarte durch einen Terminal und war damit sozusagen eingeloggt und dann fing die Arbeitszeit an zu laufen. Dann ging man erstmal in den Umkleideraum, um sich eben, je nachdem, was man für einen Job hatte, entsprechend zu verkleiden. Manche Leute haben sich da auch erstmal die Zähne geputzt oder so, gab es auch alles. Dann fuhr man entweder erstmal zum Frühstück in die Kantine oder halt an seinen Arbeitsplatz und machte das später, je nachdem, was für ein Frühstückstyp man war.
Das war normal zu frühstücken auf Arbeit?
Also das kenne ich so nicht. In dem Betrieb gab es richtig Gastronomie. Also da, wie gesagt, da gab es auch Leute, die einem zur Not Food an den Arbeitsplatz das gebracht haben.
Also bei uns gibt es auch Frühstück, aber wir arbeiten im Schichtbetrieb bei uns im Standort. Mhm. Und für die Leute, halt, die im Schichtbetrieb arbeiten, gibt es immer was für Essen. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht normal, dass man frühstückt. Kennst du das?
Also ich glaube, Normalfall ist bei uns, die Leute haben gefrühstückt und hin und wieder haben sich die Leute vorher mal ein paar Bämmen gemacht, die sie dann nebenbei essen.
Also ich kann mir manchmal auch eine Brezel werfen hier so rein, wenn ich nicht schaffe, sie frühstücken, was nicht normal eigentlich.
Was bei uns Softwareentwickler gerne mal gemacht wird, ist, du hast, also vor allem im agilen Setting, wenn du da dein Daily hattest, dann sprichst du dich ab, was machst du gleich, mit wem willst du dich zusammensetzen, dann kommt meistens der Satz, lass uns mal in 10 Minuten zusammensetzen, ich muss noch mal kurz was frühstücken. Das passiert.
Ja, also wie gesagt, zu der Zeit war noch so ein bisschen mehr so dieses Dienstbotenmäßige da. Die Kantine wurde eben auch von Menschen betrieben, die da ein persönliches Verhältnis zu hatten und irgendwie auch alle kannten. Essen und Trinken war nicht gratis, aber sehr, sehr, sehr billig und von guter Qualität. Und Leute hatten da verschiedene Gewohnheiten. Jedenfalls, die Arbeitszeit war so erfasst, es wurde eine Stunde für Pausen gleich erstmal abgezogen. Also die Arbeitszeit war damals 40 Stunden, also 8 Stunden plus eine Stunde Pausen, die du zu machen hattest. Das heißt, du musstest pro Tag 9 Stunden zwischen Ein- und Ausloggen irgendwie in diesem Gebäude verbringen. Konntest aber auch früher oder später und das wurde dann so monatlich ausgeglichen. Also es gab so ein bisschen Gleitzeit durchaus. Mhm. Also gerade in so Jobs, wo halt schon wegen Zeitzonen und so das einfach nötig war, konntest du dann auch schon mal so ein paar Stunden hin und her schieben. Aber das war schon relativ modern. Für Arbeiter, die ja direkt nach Stunden bezahlt, dann gab es eben das gute alte Stechuhrensystem, voll mechanisch mit Karten so. Da wurde das aber auch nach Minuten erfasst. Das war jetzt bei Angestellten nicht unbedingt so. Aber Arbeitszeit, Arbeit musste eben irgendwie gemacht werden. Was soll ich sagen? Es war nicht überall üblich, dass Arbeitszeit überhaupt erfasst wurde. Also im Büro, wo meine Mutter arbeitete, war das, glaube ich, gar nicht üblich. Da kam man halt relativ zur gleichen Zeit und da war auch zu einer relativ konkreten Zeit eben auch Büroschluss. Okay, das war ein Büro, was mit Juraangelegenheiten zu tun hat. Da gab es einfach Fristen und da mussten so und so viel Uhr Dinge in irgendwelchen Poststellen sein. Und wenn um 17 Uhr die letzte sozusagen Einschreibepostfrist vorbei war und der letzte Gerichtsbriefkasten geschlossen, dann war halt der nächste Hopp nächsten Tag. Ne? Also es wurde damals noch etwas früher im Büro gearbeitet. Es gab durchaus noch gerade auch in der Verwaltung Büros, wo tatsächlich morgens früh um 6:30 angefangen wurde.
Boah, ja.
Ja.
Da schlafe ich.
Und da gab es halt die Kollegen, die früh kommen und die Kollegen, die später kommen. Also es war auch nicht so ganz unflexibel. Es gab auch Verwaltungen, da wurde im Sommer um 6:30 angefangen und im Winter um 7:30. Also je nach so Tageslicht und anderen.
Das kenne ich aber auch. Das gibt Kollegen, die sitzen um 6:30 schon und wollen dann arbeiten. Müssen sogar Sonderregelungen machen, weil man eigentlich erst eine Viertelstunde später anfangen darf. So eine Sachen halt. Ne? Mhm. Und die gehen dann aber auch frühzeitig. Wenn man gerade erst so das Mittagstief überwunden hat, dann machen die Feierabend, weil die halt schon so früh da waren.
Macht ja auch Sinn. Ich bin ja nicht der Typ dafür, aber ich bin immer neidisch, weil dann gehst du halt schon früher in den Feierabend. Macht total Sinn. Ne?
Also das
vor allen Dingen hast du mehr Tageslicht im Winter und sowas.
Ich finde, das ist ein großer Vorteil gegenüber Homeoffice, weil ich mir diesen Anfahrt- und Abfahrtsweg halt spare. Also nochmal früher anfangen kann. Was dann halt in der Mittagspause oder halt in früher Feierabend machen reinstecken.
Das hängt ja vom Job ab. Bei mir ist das so, ich habe über alle Zeitzonen Meetings. Das heißt, ich bin völlig fremd. Also ich kann nicht wirklich früher aufhören, weil nicht jeder sich nach meinen Arbeitszeiten richtet. Eigentlich gar keiner. Deswegen kann ich nur später anfangen, aber nicht früher aufhören. Also meine Taktik ist immer gewesen, letzter Zeit, wenn ich irgendwie Zeit brauche oder Tageslicht brauche, dann später anzufangen. Das ist viel einfacher, als früher aufzuhören bei mir. War die Frage.
Ja, natürlich gab es damals auch, fabrikmäßige Massenfertigung in Büros, die einfach Hilfsfunktion war. Zum Beispiel dieses Schreibbüro. Das hatte halt Bürozeiten 8 bis 16.30 Uhr und von 12 bis 1 ist Mittag. Dann wusste jeder, wann man was schreiben lassen kann und wann nicht.
Eben.
Und nach 17 Uhr konntest du da irgendwas hinbringen lassen, aber das wurde eben nächsten Morgen geschrieben. Wusste man halt. Oder die Kantine hatte natürlich auch ihre Öffnungszeiten. Wie das sowieso ja früher etwas rigider war mit Öffnungszeiten. Also jetzt, wo für einen Büroangestellten, der jetzt keine Familie hatte, war ja auch das Problem, du musstest ja bis 18 Uhr deinen Einkauf erledigt haben, weil danach gab es ja in Westdeutschland nichts mehr zu kaufen. Also gar nichts. Das war zum Beispiel auch so ein Problem. Das sorgte eben auch dafür, dass man irgendwann einfach mal gehen musste oder in der Mittagspause vielleicht seine Einkäufe erledigen. Aber auch da, auch manche Geschäfte hatten halt mittags auch zu. Also das war einfach ein bisschen schwierig.
Ja, so. War halt anders. Denn heute ist es so anders. Ich war jetzt in meinen Arbeitgeber an 3 verschiedenen Standorten letzter Zeit und was wirklich auffällt, da hängen stellenweise noch die Kalender von 2019. Also dass da seit Corona-Zeiten die Büros massiv weniger genutzt werden. Also es hat einen unfassbaren Wechsel gemacht. Ja. Und Leute sind viel mehr zu Hause und wenn sie kommen, gibt es keine festen Arbeitsplätze mehr. Das ist alles dann mit einem Tool oder auch nicht. Und ich finde das sehr, sehr befreiend, weil so wie ich das erlebt habe, wenn man die festen Arbeitsplätze hat, dann gab es in der Abteilung immer ganz viel so Unzufriedenheiten, wer sitzt mit wem und, diese Arbeitsplätze wurden immer wie so der eine Königreich verteidigt.
Das waren auch Hierarchien. Wenn,
ja.
Auch so Bürogröße, ob man 1, 2 oder 3 ja, Fenster in seinem so Büro wichtig. Hat. Danach konnte man sehen, wie wichtig einer war.
Da gab es so einen Stress und es gab immer so einen Raum gefühlt, wo man die versammelt hat, mit denen keiner sitzen wollte, aus verschiedenen Gründen. Das war immer so also da waren auch die Berater auch mit drin, war ja halt aus den anderen Gründen. Und dann saß du dann mit den Kollegen, Die sich gegenseitig also sehr nicht mochten, aber die auch generell nicht mit vielen Leuten gut klarkamen. Deswegen hat man die auch zusammengesetzt, dass man wenigstens alle, ne, so die so.
Ja.
Und das finde ich heutzutage sehr angenehm, dass man sich dann mit den Leuten, denen man gut kann, einfach zusammensetzen kann. Also ich verabrede mich dann auch immer und ich genieße das sehr, dass ich entweder themenbezogen oder persönlichkeitsneigungsbezogen immer mit denen zusammensitze, die ich mag. Und ich will das nicht missen. Also ich will nicht in die Welt zurück, wo jeder seinen eigenen festen Arbeitsplatz hat. Allein schon um diesen ganzen Gestresse, eben Einzelbüro nicht.
Ja.
Und hier hat mein Telefon meinen Namen und dieses ganze Geärgere, fände ich persönlich.
Wobei, das hängt auch davon ab, wie ist das Verhältnis von Leuten, die arbeiten, also Personenanzahl, zu verfügbarer Arbeitsplätze. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich am SUSE-Institut als studentischer Mitarbeiter oder Hilfskraft nannte sich das gearbeitet habe. Da gab es einen Haufen Studenten, die da gearbeitet haben, aber es gab nur 2, maximal 3 Räume mit Arbeitsplätzen. Und es gab halt SUSE-Institut für die studentischen Hilfskräfte nicht viel Geld. Es gab halt Arbeitsplätze, da war der Stuhl kaputt oder war die Tastatur klebrig, all sowas. Ne? Und das heißt, es gab wenige gute Plätze, an die du dich rangesetzt hast. Und du hast dann auch angefangen,
aber das früher, geht gar nicht.
Früher zu kommen,
ja, klar.
Weil du wusstest, du kriegst dann noch den guten Platz.
Ja, aber das geht gar nicht, weil da ist natürlich so eine schlechte Laune, wenn du am schlechten Platz sitzt. Das ist halt ganz schwierig, ja.
Bei uns ist es. Oder entschuldige noch.
Nicht schulden,
oder, es gibt dann so Gaststudenten aus anderen Ländern, wo du dann merkst, so, also irgendwie scheint die Kultur mir doch ein bisschen fremd zu sein. Die sitzen dir dann gegenüber und du hast dann so 2 Wochen mal, wo du denkst, so, ich würde mich gern woanders hinsetzen, ich könnte auch, aber da ist die Tastatur klebrig. Jetzt muss ich mit dieser Person in einem Raum sitzen.
Was zur Hölle? Das ist ja schrecklich.
Und ich finde auch die Bürotechnik, jetzt noch einen kleinen Schwung, ist auch sehr attraktiv geworden, weil was ich ja jetzt liebe, seit ein paar Jahren ist ja der USB-C Standard geworden und das ist schon cool. Also, dass du da einfach eine USB-C Docking Station hast, aber eine USB-C, das heißt, dass jeder Laptop, egal welcher, nicht so eine feste ThinkPad Station, dann brauchen wir alle ein ThinkPad und dann hängst du deinen Rechner ran mit einem Kabel, der kriegt sofort Strom. Bei uns haben die mittlerweile alle 2 Bildschirme auch und alles so fertig und das ist cool. Dass egal, wo du bist, du einfach nur den Laptop reinjagst mit einem Kabel. Toll.
Ja.
Das finde ich toll.
Ich weiß, du hast mir noch vor Jahren, also das ist innerhalb dieser 10-Jahre-Spanne, hast du mir zu Hause deine Dockingstation gezeigt mit deinem ThinkPad. Das ist halt so ein Gestell gewesen, wo du das reingedockt hast.
Ja, und es geht halt nur mit dem ThinkPad der Generation. Das ist halt Mist.
Und nimmt halt auch genauso viel Platz weg wie das ThinkPad, weil das halt der Grundriss davon
ist.
Und wann ist das total toll? Und ich dachte immer, ich habe auch ein ThinkPad, aber das würde mir zu viel Platz wegnehmen. Und heutzutage ist eine Dockingstation gut, weil das einfach nur so ein kleiner Kasten ist.
Ja, mit dem USB-C. Ich habe sogar so eine Dockingstation mir gekauft, mein neuestes Upgrade in mein Homeoffice von Microsoft, was sozusagen Dockingstation und Lautsprecher sind für Online-Konferenzen. Klingt gut, hat gute Mikrofone. Und man hat ja diese Dockingstation das heißt, man hat dann quasi ein Gerät weniger. Naja,
also
das ist total cool. So, da würde ich auch nie wieder zurück. Ja. Das liebe ich.
Wo du das sagst, wo du gerade Smartphone und so weiter erwähnst, die Abwesenheit des Mobiltelefons, also oder dessen Vorhandensein allenfalls in Form des ganz wichtigen Autotelefons beim Herrn Direktor im Auto, wo man noch wissen musste, wo das Auto sich befindet, um da anrufen zu können. Also da war es auch noch so ein Problem. Kollegen, die irgendwo unterwegs waren, die mussten ja auch genaue Regeln hinterlassen, wann sie wo zu erreichen seien, oder sie meldeten sich zu bestimmten Zeiten. Also so diese oder so der Außendienstler, der hatte ja auch noch wirklich so seine Rolle Markstücke im Handschuhfach und hielt dann an Autobahnraststätten an, wo eine riesenlange Reihe von Telefonzellen stand und rief im Büro an, um abzufragen, was denn jetzt sei, wo er als nächstes hin müsse oder was auch immer. Also solcherlei Beschwerden waren natürlich auch mühsam und wurden eben mit entsprechenden Kosten und Zeitaufwänden eben erschlagen. Was ich auch noch interessant finde, was es heute, glaube ich, so nicht mehr gibt, in Deutschland ohnehin nie sehr groß. Also ihr kennt ja auch diese Bürohierarchien, je nachdem, welche Etage einer sein Büro hat, desto mehr oder weniger wichtig ist jemand, das gibt es in vielen Firmen, oder wie groß das Büro ist im Sinne, wie viele Fensterflächen oder was auch immer, so eine Geschichten. Aber so richtige herrschaftliche Machtdemonstrations- und Repräsentationsbüros waren in Deutschland eigentlich immer relativ selten und dann relativ bescheiden. Also ich war total flashed, wie das in Frankreich oder vor allem in USA aussah, wo zum Teil Menschen so wie in Blade Runner auf so halben Etagen mit Wasserfällen und sonst wie residierten. Also man wurde in einen Saal gebeten und ganz hinten in der Ecke stand so ein Schreibtisch. Und da saß dann jemand und dann konnte man vor diesem Schreibtisch Platz nehmen und konnte sich dann noch so eine Schreibplatte aus dem Schreibtisch ausziehen, um sich auch was notieren zu dürfen. So. Also so ganz, 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 ganz krass so. Ja. Da durfte man sich anschließend wieder entfernen.
Gibt es als kurze Anekdote dazu auch eine Simpsons-Folge.
Echt?
Homer steigt auf in der Hierarchie und darf auf nicht mehr auf die normale Toilette für alle, sondern auf die Toilette, auf die richtig großen, tollen Chefs und Bosse hingehen. Und dann öffnet sich ein riesiger Saal, auch mit Springbrunnen und so weiter. Frischen Handtüchern auch.
Ja.
Ich kenne das auch noch, aber das wird immer weniger, Gott sei Dank, dass da noch eigene Kantinen gibt, die Leiterkantine und sowas alles.
Stimmt, das Casino,
Aber das ist zum Beispiel, das wird immer weniger, Gott sei Dank. Ja. Also das
war früher in Frankreich üblich, wo man ab einer gewissen Hierarchiestufe seinen eigenen Koch hatte.
Ja, aber da muss ich sagen, dass die Zeiten, also das finde ich irgendwie merkwürdig, wenn die Leute, also ich habe jetzt mal erlebt, was das für einen Unterschied macht, wenn der Vorstand auf einmal zum Standort wechselt und es nur eine Kantine für alle gibt. Die Kantine wird wirklich besser. Ja, und das ist schon ganz gut, dass alle gleich sind. Das ist schon, kann ich nur sagen, sehr angenehm als jemand, der davon profitiert.
Nee, doch, stimmt. Das ist in großen Firmen. Ich weiß gar nicht gut, das wird ja jetzt auch immer weniger. Also Bürostandorte, wo wirklich in so Bürotowern vierstellige Anzahlen von Menschen arbeiten, das wird ja immer weniger. Da kannst du natürlich auch solche Hierarchien verwirklichen, ja, dass es eben von Etage zu Etage vornehmer wird und das Restaurant oben ist eindeutig besser als das unten, ja. Aber so große Büros sind ja gerade in Deutschland die Ausnahme.
Es nimmt doch wirklich ab. Also flache Hierarchien, das ist also in meiner Wahrnehmung da, wo ich mich bewege, versucht man das wirklich zu vermeiden. Ja. Ja. Also ich sag nicht von den Einkommensunterschieden, nur von diesem Trennung, von Einzelbüros und einzelnen Kantinen, es wird immer mehr zusammengelegt, was auch, finde ich, total Sinn macht. Also
es bildet halt den Rest der Gesellschaft ab. Ne? Also
und die Kommunikation ist ja so entscheidend in so einem Konzern, ist ja doch nur meistens eine Ansammlung von Menschen und das künstlich zu trennen, den Wert sehe ich überhaupt nicht. Das schadet der ganzen Einheit, finde ich.
Ja, na gut, bei ganz großen Verwaltungen geht es ja auch um Stabilität, sodass man auch mal ganze Teile rausnehmen kann und trotzdem läuft der Laden irgendwie einigermaßen regelgerecht weiter, wie das eben in so großen Bürokratien so ist. Es gab ja auch mal diese Vision so vom globalen Konzern, wo man in jedes Büro auf der Welt latschen kann und sofort, genau wie du sagst, sein Laptop in die Dockingstation
bei uns
und
ist sofort das so, da ist. Ja, genau. Also das war
mal ein Traum. Also
das ist schon weltweit, also über 100 Länder vertreten und ganz überall, USB-C Standard.
Aber
und das ist schon total
cool. Ja, aber anderswo ging das eben nicht. Also die kulturellen Unterschiede waren höher. Also als die Europäische Union noch Europäische Gemeinschaft hieß und wesentlich kleiner war, da war bereits der Besuch eines Nachbarlandes damit verbunden, dass man sich an völlig andere nationale Büro- und Arbeitskulturen und Hierarchieverhältnisse zu gewöhnen hatte. Also wie gesagt, Frankreich, sehr hierarchisch, Riesenbüro, Repräsentation und so. In Spanien war es vollkommen normal, dass man um die Mittagszeit Menschen schlafend an ihrem Schreibtisch Stammtisch antraf. Das war aber normal, da hatte man sich keine Meinung so zu erlauben. Da muss man halt warten, bis der betreffende Herr wieder wach war und dann konnte man sein Anliegen vortragen. War eben so.
Ja, ist ja okay. Also,
ja, genau. So hatte dann eben jeder seine, wie soll ich sagen, seine Eigenheit. Der damalige sogenannte Ostblock, genau, für einen Westbesucher ja auch ein völliges Mysterium, zeichnete sich auch dadurch aus, dass es dort Menschen gab, die hatten auf dem Papier 3 Jobs, allerdings waren sie auch bei 2 von den 3 gar nicht anwesend, aber es gab sie theoretisch. Aber man musste wissen, dass es sie doch nicht gab. So. Also in so einer Wirtschaft kann das auch mal so gehen. Ich erinnere mich da wirklich an, da musste ich an Franz Kafka denken, ein Besuch in der Tschechoslowakei. Als es sie noch gab. Ich war vorher noch nie in dem Land gewesen und es war völlig, also es war wirklich absurd. Total absurd. Was kann ich mir, was ich da zu erledigen hatte? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist mir noch erinnerlich durch das damals wesentlich schlechtere Wetter. Auch so etwas, was ich, wo ich finde, so den Klimawandel zurückdrehen will ich nicht. Also es ist schon okay, so es soll nur nicht schlimmer werden, aber so. Früher hat es halt immer geregnet, bei all dem auch noch.
Das ist mal die Frage, wo man ist, ne?
Naja, also in Westdeutschland hat es gefühlt im Verhältnis zu heute dauernd geregnet. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch so.
Naja, das haben wir jetzt in Süddeutschland.
Ja, genau. Jedem das Seine, ja, ja. Ja, genau. Also zweifellos, Büro ist ein Kulturphänomen. Meint ihr, es wird sich jemals so ganz so abschaffen, dass wir alle so völlig atomisiert und vereinzelt?
Nee. Also solange der Mensch das Maß der Dinge ist, also quasi ist immer noch, also man zum Beispiel es rechtlich nicht anders geht, dass ein Mensch das verantwortet, unterzeichnet und haftbar ist, also man nicht irgendwelche KIs wirklich als rechtlichen Mensch Rechte bekommen und die auch Entscheidungen treffen, die rechtlich bindend sind und verklagt werden können. Solange es immer der Mensch ist, jetzt philosophisch betrachtet, brauchst du ein Büro, weil, also das ist so eine unfassbare Herausforderung, in einem Betrieb Sachen zu kommunizieren. Und deswegen wird es immer den Bedarf geben eines Büros, einfach nur, dass sich Leute treffen. Das kann man nicht komplett virtualisieren. Solange das so bleibt, meine persönliche Meinung.
Schließe ich mich an, ja. Es wird immer, ich glaube, dass das Büro wird immer da sein, die Formen ändern sich und ich glaube, es gibt auch immer wiederkehrende Elemente beim Büro. Ja, du hast den Drang zu einem Großraumbüro, dann den Drang, das alles kleiner zu machen durch diese Cubicles oder durch Einzelbüros.
Ja, die Coworking Space.
Dann kommen die Coworking Space, wieder Großraumbüros, jetzt gerade wieder. Jetzt merkt man langsam, Großraumbüros sind vielleicht doch nicht so gut. Wir unterteilen das in kleinere Großraumbüros, machen vielleicht noch so kleine Konferenzräume, wo man überall Teppich an der Wand hat, merkt dann nach 2 Jahren, dass die stinken. sowas, ne? Aber ein Büro wird immer da sein. Ich glaube, die Art und Weise, wie es aussieht, das ändert sich, wiederholt sich teilweise.
Ja. Also ich bin jedenfalls froh, dass es da Fortschritt gibt. Also so der Beginn meines Berufslebens in 80er Jahren war wirklich nicht so schön. Ich hatte zwar immerhin schon relativ privilegierte Jobs, wo man immer mal woanders hinkam, aber ich muss sagen, ich fand das relativ gruselig, wenn ich irgendwo in ein Büro kam, wo ich 5 Jahre vorher schon mal gewesen war und genau dieselben Leute mit genau demselben Aquarium und genau, also wo man gemeint, da hatte sich gar nichts getan. Die machten da einfach genau das Gleiche.
Boah, das wäre so furchtbar, wenn ich überlege, meine Arbeitswelt, das verändert sich so unfassbar rasant. Ja, also da, ich war mal ein halbes Jahr nur in Elternzeit, wenn man dann einen Rechner anmacht, ist eine ganz andere Welt gefühlt gewesen, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit. Und klar, und das würde die nicht missen. Also die monoton da mein Tagewerk fristen und den ganzen meinen gleichen Leuten 20 Jahre in den verbringen und dann dieses Rumgeeire, wer welches Büro ihm gefällt, was nicht und hier ist mein Aquarium, da will ich nicht zurück. Nee.
Okay.
Bin sehr froh, dass ich nicht mehr, also das hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass ich kein Student mehr bin und keine Hilfskraft mehr oder so. Dieses, dass man mit den Jahren auch einen gewissen Anspruch hat. Und dass man den auch kriegt.
Und ganz wichtig ist auch, das ist mal unabhängig davon, welchen Lebensphase man gerade hat. Du hast ja gerade erzählt von dem älteren Kollegen, der die viel weitergebracht hat, die viel supportet hat. Bei mir war das ja auch so, ich kam an die Beratung und damals waren die Projekte noch alle vor Ort. Das heißt, du musstest 4 Tage die Woche dann reisen, jahrelang. Das kennst du ja auch, dieses Reiseleben. Hat privat sehr viele Nachteile. Vorteil ist, ich war vor Ort mit sehr vielen Leuten, konnte von denen sehr, sehr, sehr viel lernen. Und ich finde, wenn wir jetzt junge, also das heißt junge, aber wenn wir jetzt Leute an der Uni frisch einstellen, die haben es viel schwerer eingearbeitet zu werden, weil die dann viel mehr alleine sind. Mhm. Und für jemanden, der frisch aus der Uni kommt, ist das ganz wichtig, mit erfahrenen Leuten in einem Raum zu sein. Und ich glaube, das ist die sind benachteiligt, die was lernen wollen. Wenn man schon was kann, ist diese Freiheit cool, dass man sich halt sagt, heute regnet es, ich gehe nicht ins Büro. Ich mache solche Entscheidungen, habe ich einfach keine Lust im Regen, mich ins Büro zu quälen, bleibe ich zu Hause und das liebe ich. Ne? Aber das geht halt nur, wenn man allein auch arbeitsfähig ist und das ist ja nicht jeder.
Hm.
Finde ich.
Ja gut, wie soll ich sagen, Introvertierte und Extrovertierte gab es immer, wird es immer geben, also auch unterschiedliche Bedürfnisse.
Mhm.
Was ich auch nur noch so in der Endphase mitgekriegt habe, was es glaube ich nie wieder geben wird, sind so fabrikmäßige Büros. Also ich erinnere mich noch an diesen Schreibsaal, wo wirklich so 10x10 Arbeitsplätze in einem Saal waren, Neonlicht und genau gleich.
Das klingt so furchtbar, finde ich. Das klingt
so wie eine Fabrikhalle organisiert. Ja,
ist halt wie der Mensch, die Maschine. Aber andererseits, wenn du jetzt in einer Autofabrik heute arbeitest, sind immer die gleichen drei Schrauben bei Tesla
reindrückt. Auch nicht mehr.
Ist auch nicht anders.
Ist auch nicht mehr ganz so, glaube ich. Also das ist wirklich ein bisschen vorbei oder eben auch noch so Rechen- oder Buchhaltung so, die noch wirklich so von Hand in großen Sälen stattfinden muss mit kilometerlangen Papierbahnen. So.
Allein, dass du gerade sagtest, Licht hat sich auch in den letzten 10 Jahren geändert.
Mhm.
Saß ich in einem Büro, was ein bisschen älter war, wo die Ausstattung nicht angepasst war, macht das Licht an und hatte auch auf einmal dieses helle Neonlicht und konnte das nicht dimmen.
Oh, das war furchtbar, so Krankenhauslicht. Da hab ich schon keine Lust mehr und will sofort flüchten. Ich weiß, man ist anspruchsvoll, aber ich hasse solche Neonlampen.
Ja. Und das war mega komisch, allein, dass ich das Licht nicht mehr dimmen konnte und dachte so, also so lange kann ich das noch gar nicht auf Arbeit, aber ich habe mich so dran gewöhnt.
Ja, man merkt, wie gut es geht, wenn man sofort denkt, ich will zu Hause bleiben, bei so einer Belichtung komme ich nicht und dass man es auch kann, dann geht es dann gut. Das ist ein absoluter Luxus.
Ja, und früher gab es eben
viel mehr Notwendigkeit. Sein.
Da muss man echt demütig sein. Viel mehr Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen, weil von zu Hause ging halt schlecht.
Ja. Also man gewöhnt sich auch schnell an Standards und Verbesserungen. Man will das nicht mehr.
Der Wandel ist auch so schnell. Wenn ich überlege, ich war vor Corona in der Beratung und das war mal so ein großer Lebensqualitätsverlust, weil man jede Woche irgendwo hinfliegen, reisen musste. Mhm. Und die Ansage war immer, es geht nicht anders. Es geht nicht. Wir können nicht zu Hause arbeiten. Mhm. Und jetzt meine alten Kollegen arbeiten mittlerweile auch alle zu Hause, auch in der Beratung. Mhm. Und es geht eben doch, brauchte halt eine Corona-Krise. Also hat sich die Gesellschaft einfach massiv gewandelt. Und es ging auch schon vor 5 Jahren zu Hause zu arbeiten. Es wollte halt keiner, weil die Chefs wollten halt, dass der Hamster vor Ort ist und da sein Rad springt. Darum ging es um Macht. Das glaube ich.
Ja. Ja, auch zum Teil aber auch um Kommunikation, um Kontrolle, um möglicherweise auch Sicherheitsdinge.
Ja, es hat auch viele Argumente, vor Ort zu sein. Wie gesagt, für mich war es im Nachhinein gut, weil ich habe halt viel gelernt. Das habe ich damals anders gesehen. Mhm. Aber ich bin dankbar, weil ich halt viel lernen konnte von älteren Kollegen.
Ja, ich glaube, die Ausstattung fehlte damals auch. Als dann auf einmal keiner mehr ins Büro fahren durfte. Ja, also wir haben so einige Tools dann ausprobiert und waren halt überhaupt nicht so drauf vorbereitet, haben aber schnell reagiert. Das fehlt halt, ne? Dass sich dann jemand mal hinsetzt und sich die Tools anguckt und überhaupt das mal macht. Ich glaube, den Aufwand wollte man früher einfach nicht machen.
Ja. Und es ist natürlich, ja, man muss sich einmal trauen und springen und dann geht's, das stimmt.
Ja. Und es ist auch nicht so einfach früher gewesen zu sagen, ja, wir erlauben jetzt, dass die Leute aus dem Homeoffice mit uns hier vor Ort zusammenarbeiten. Überleg mal, was das für ein Heidenaufwand ist, jetzt ein hybrides Meeting zu machen. Das ist immer noch nicht einfach.
Ja, stimmt.
Das ist extrem anstrengend für alle Beteiligten.
Ja, hybride Meetings sind auch immer Mist, nichts.
Also entweder ganz.
Ja.
Homeoffice oder
auch
ganz
auch Abbildung von Machtstrukturen, ja, wenn ich in so einem remoten Team bin, aber drei sind nahe zusammen, wenn die sich grundsätzlich immer zu dritt bei einem treffen, dann sind die auch schon mal so ein Machtfaktor. Du musst dich ja immer mit allen dreien zusammen auseinandersetzen. Da bildet sich auch eine Menge ab.
Ja, ganz klar. Ja.
Ne? Oder eben auch derjenige, der halt ab und zu mal beim Chef persönlich vorbeischauen kann, ist natürlich auch im Vorteil, ist klar. Ne?
Logisch.
Kriegt natürlich auch mehr Arbeit ab, möglicherweise. Aber ne?
Kriegt doch mehr Infos.
Genau, richtig. Ne? Also die ganze Büropolitik funktioniert natürlich auch remote und hybrid.
Ja, das funktioniert genau das Gleiche. Was ich immer gerne mache, ist halt Kaffeepausen einstellen. Also ungefragt, aber halt auch Kaffeepause nennen, dass halt klar ist, wenn du Stress hast, bitte ablehnen und das, um halt den Austausch trotzdem am Leben zu halten. Ja. Mache ich eigentlich jede Woche. unterschiedlichen Kollegen.
Genau, genau. Muss man sich halt immer so ein bisschen anpassen. Naja, klar. Das Büro mit allen Persiflagen. So, ich muss gerade noch mal gucken. Also wie gesagt, Bürotechnik, da verweisen wir mal auf Folge 50. Die diversen Büromaschinen hatten wir ja auch schon gelernt. Doch eins, weil ihr so die richtige Generation dafür seid. Ein Ding hätte ich noch, was wir vielleicht noch kurz mal beleuchten könnten. Und zwar, ich habe ja erzählt, also auch schon als ich in Büros anfing, gab es Computer in Firmen, aber Softwareentwicklung war halt noch so, dass der Softwareentwickler zeilenweise Code schrieb, den irgendwie irgendwo abgab und dann den Printjob kriegte, Tag später oder so, und dann halt die Fehler in seinem Code so, also iterativ machte. Aber wann kamen die ersten PCs? War das 83 oder schon 79? Also irgendwann dann gab es ja den Personal Computer, der dann auch als bald leidlich vernetzt wurde in Büros.
Also das ist, glaube ich, eher in den 80ern Personal.
Ja, 80er Jahre, genau. Trotzdem dauerte es ja sehr lange, bis das alte Büro vom neuen Büro so abgelöst wurde. Und ihr seid, glaube ich, die richtige Generation, wo der Computer sozusagen das wichtigste Arbeitsgerät wurde, glaube ich jedenfalls.
Ich denke mal schon viel früher, sind wir schon sehr spät. Also ich habe angefangen, meinen ersten richtigen Job nach der Uni hatte ich 2013.
Ja. Mhm. Nee, okay, da war das schon. Da war
schon
das
lange, schon, ja. Ja, schon viel lange, viel länger, ja.
Also als Softwareentwickler brauche ich einen Computer im Büro. Ja. So, damit fängt es halt an, das geht es ja nicht. Mhm. Ich habe angefangen zu arbeiten 2008, 2009 halt auf Studentenbasis. Ne? Mhm. Ich kann mich nicht dran erinnern, mal Büros gesehen zu haben, noch mit Schreibmaschine oder so.
Nee, okay. Das war ein Kollege von mir, der geht jetzt dieses Jahr in Rente.
Ja.
Und der hat mit 25 angefangen zu arbeiten, ist SAP-Berater. Mhm. Und der geht jetzt mit Mitte 60 in Rente. Also schon
40 Jahre.
Der hat schon vor 40 Jahren SAP-Systeme ausgerollt. Also ja. Das war dann Mitte der 80er, da hatten die schon R1, R2.
Ja.
Und das war auch.
Also, dann hat er 84 angefangen,
ja,
und jetzt ist er fertig.
Ja. Da hat er ganz nichts anderes gemacht. Also der Job hat sich auch die gleiche Software, gleiche Aufgaben, nur andere Umsetzung, aber das ist eigentlich so gesehen eine sehr beständige Aufgabe, die er hatte.
Ja. Kollegin von mir ist jetzt auch Mitte 60 und die hat, glaube ich, bei Daimler auch noch Lochkarten gemacht.
Ja, die kannte ich wohl auch noch. Ich habe mal einen Bestand übernommen von einem Kollegen, der ging halt in Rente und ich erbte einen weißen Holzschrank, in dem in so Schuhkartons Lochkarten steckten und zwischen diesen Lochkarten so handgeschriebene Post-its. Das war so die Doku von dem Code.
Wie hast du das digitalisiert dann? Konntest du wie einscannen oder?
Ich habe es vor allem erstmal gab es kein Backup. Damit ging es schon mal los. Ich habe erstmal ganz vorsichtig, weil hätte ich einen ausgekippt, wäre es vorbei gewesen. Ich habe erstmal ganz vorsichtig das Ganze mit so einem altertümlichen Lochkartenkopierding. Das konnte ich Gott sei Dank noch bedienen, weil wir das in der Schule hatten in den 70er Jahren. Habe ich die erstmal alle kopiert. Und dann habe ich noch eine Arbeitskopie gemacht und dann habe ich einen Teil davon in Tresor getragen und sage, hier aufpassen, so nach dem Motto Finger weg, Ausrufungszeichen, sonst ist die Bank pleite, so ungefähr. Weil von diesem Satz Lochkarten wurde einmal die Woche halt ein sehr großer Computer gebootet und wehe, das hätte nicht geklappt. Weil damit wurden irgendwelche Überweisungen getätigt und auch autorisiert, also Verschlüsselung war ja auch noch so ein Thema halt mit wesentlich kürzeren Schlüsseln als heute, auch noch so mit Codebüchern und was nicht alles. Also das dauerte alles eine ganze Weile. Also das war schon am Rande der groben Fahrlässigkeit, würde ich mal sagen.
Ja, also so generell Code übernehmen von Kollegen, die in Rente gehen, wo dann sogar noch
da habe ich schon ein paar Geschichten von Steffen gehört, ja.
Also wo dann sogar die Programmiersprache schon nicht mal mehr benutzt wird und teilweise die Betriebssysteme verboten sind, weil die halt nicht mehr supported werden.
Ja.
Ja. Spannende Geschichten.
Ja, genau.
Darf ich jetzt, glaube ich, nicht sagen hier im Podcast.
Bis heute, man kennt es aus Nerdkreisen, große Teile der Finanzindustrie arbeiten immer noch mit Mainframes, auf denen COBOL läuft. Das ist halt abgehangener Code, der keine Bugs mehr produziert hat die letzten 50 Jahre. Das ist halt auch was wert.
Und SAP ist ja auch so ein System, das ist uralt Code.
Ja. Ja,
an manchen Coding traut sich keiner mehr ran. Und
ja, die viele, viele Systeme sind schon 20, 30 Jahre. Also R3 ist immer noch im Einsatz, wird gerade durch HANA abgelöst, aber das hat 20, 30 Jahre im Einsatz und die Entwicklungen laufen da alle drauf und das ist schon extrem beständig.
Ja. Das hängt auch mit der damaligen Code-Entwicklung zusammen. Ich habe ja auch alten SAP-Code gesehen, der ist über 20 Jahre alt, läuft halt immer noch, aber man merkt halt, dass die Softwareentwicklung auch in den nochmal einen großen Wandel gemacht hat, in der Art und Weise, wie man Clean Code zum Beispiel macht.
Ja, absolut. Ne? Ja, ja.
Test-Driven Development, also was fand damals nicht statt.
Nee, klar nicht. Es konnte sich eben niemand vorstellen. Wenn das jetzt alles aufgrund von künstlichen Intelligenzsimulationen und der ganzen Sicherheitsimplikationen oder womöglich, wenn demnächst tatsächlich mal große Teile der Kryptographie in diesem Internet brechen, und vielleicht tatsächlich mal Windows verboten werden muss aus Sicherheitsgründen oder so, dann möchte ich gar nicht wissen, was das für Fahrtabhängigkeiten nach sich zieht. Also stellt euch vor, aus Sicherheitsgründen muss man SAP mal weitgehend sein lassen, und zwar möglichst schnell. Also theoretisch, ja.
Ja, theoretisch, aber das ist so eine Frage, wie aus Sicherheitsgründen nicht zu trinken. Wenn die, es ist too big to fail. Es ist nicht möglich, dass dieses moderne Wirtschaftsleben.
Ja, also, oder man würde
failen. Also alle deutschen Großkonzerne sind ohne SAP nicht arbeitsfähig.
Ja, ja, genau.
Also das ist doch
ein super Single Point of Failure, so im Cyberkrieg. Also dann ist halt Schluss.
Aber da gibt es ja noch andere. Also du kannst ja in dem Krieg auch den Mensch, der den Computer bedient, jederzeit ausschalten. Also
der ist ersetzbar.
Ja, ich weiß nicht. Also
ich bin mal gespannt, ob ich das noch erlebe. So langsam ist ja so die Restverweildauer auf diesem Planeten so überschaubar, nicht? Also wir haben jetzt 10 Jahre gepodcastet, also noch zweimal diese Zeit, dann bin ich statistisch nicht mehr da. Und ich frage mich, ob ich noch erlebe, wenn die Scheiße so richtig den Ventilator erreicht. Also irgendwie so dieses Gefühl macht sich bei mir nämlich breit in den letzten Jahren so.
Da ist immer die Frage, du hast halt zu jeder Zeit in jeder Gesellschaft Single Points of Failure. Die Frage ist, ob die Zeit so besonders verletzlich ist. Ja, vor 40 Jahren hatten die alle massiven Angst wegen Atomkrieg.
Ja, ständig. Wir haben uns immer einen atomwaffenfreien Nacht gewünscht.
Das war halt eben quasi damals das Single.
Also wir hatten auch Angst vor dem Waldsterben, dem sauren Regen und.
Ich wollte gerade sagen, hier, oder halt Ozonloch und alles. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jede Zeit hat seine Untergangsszenarien. Mhm. Die Frage ist immer, ob es jetzt besonders viele sind. Und das weiß ich immer nicht. Ja? Ich wollte es nur mal sagen. Ja. Das wollte ich nur mal anmerken.
Also jedenfalls war die Standardisierung damals noch nicht so groß. Es war ja lange Zeit keineswegs klar, dass irgendwie, was weiß ich, sowas wie SAP oder auch die diversen Büroprodukte der Firma Microsoft sich nun durchsetzen würden oder nicht. Es gab da auch lange Zeit noch andere Welten und Kirchen und Glaubensrichtungen und so. In anderen Ländern mehr als hier. Also
Ich hab neulich einen Vortrag gehört, das war öffentlich zugängliche Information, wo Microsoft hat seit den 90er Jahren ein SAP-System, ein einziges, in dem die alles machen. Das ist schon gut. Und die machen ja sehr viel in Kava und Kind, so rein und raus. Mhm. Und ohne das Ding, also auch allen Wachstum haben die mit dem allen abgebildet. Und ohne das Ding wären die nicht handlungsfähig. Mhm. Das sind alle deren Daten kommen da raus. Die werden dann natürlich in den Middleware gekippt und
kann
man da tolle Dinge machen, aber die Daten selber stehen aus den SAP-Tabellen im Endeffekt.
Manche Sachen sind immer noch da, was weiß ich was. Wie gesagt, die Finanzindustrie, ne, das beruht ja auch auf vertraglichen Beziehungen und Abkommen, die Jahrzehnte alt sind und Standards, die heute so eigentlich niemand mehr bräuchte, aber sie sind nun mal da und das ist nun mal das Trusted System und dass das technisch nicht mehr sicher ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. Trotzdem würde nie jemand was anderes benutzen, weil es keiner anerkennt. Das ist schon irgendwie, ja, keine Ahnung. Mal sehen, was passiert. Das Büro, so die sozialen und technischen Aspekte des Ganzen. Ja, ich hätte schon fast gesagt, 100 Jahre damals TM. Ganz so schlimm war es ja nicht. Also ihr macht vor 100 und damals TM ist jetzt 10 und vor 100 ist demnächst auch 10. Habt ihr eigentlich jetzt Pläne für noch 10 Jahre oder... Dann wärt ihr ja sozusagen 1934 angekommen.
Genau, wir haben ja ewig 2 Wochen Rhythmus gehabt, dann haben wir ein Jahr Pause gemacht mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, das haben wir einen monatlichen Rhythmus seitdem. Und wir werden auf jeden Fall daran was ändern. Wir wollen weitermachen, aber wir werden daran was ändern. Genaue Details sind noch unklar, weil wir es einfach nicht final wissen.
Habt ihr eine Ziellinie so? Irgendwie, in welchem Jahr das mit dem vor 100 Mal aufhört?
In dem Jahr, in dem es keinen Spaß mehr macht.
Ach, ja, okay. Das ist ein Hobby, es muss Spaß machen.
Genau.
Und noch macht es mir genug Spaß. Wir sind uns aber beide einig, dass wir so, wie es jetzt läuft, nicht, es okay ist, aber wir würden gerne mal ein paar neue Sachen ausprobieren, auch genau. Wegen Frequenz und alles.
Neue Formate, das mache ich aber
damals. Um so ein bisschen den Spaß auch. Mehr rein.
Ja, ja.
Fühlt sich gerade an wie Arbeit einfach.
Genau, damals in der Folge 0 haben wir so angekündigt, wenn es mal 100 Folgen gäbe, dann würden wir das Ganze so als solitär in dieses Internet tun und irgendwo hin tun, wo es möglichst ewig so bleibt. Dann hätte man so 100 Folgen über alte Technik, die auch irgendwann mal gehört werden. Das Problem habe ich übrigens noch nicht gelöst. Also wie ich sozusagen, wenn ich irgendwann mal sage, so, das reicht jetzt. Es gibt ja auch, man kann ja das Thema 100 Folgen, warum eigentlich 100, kann man ja alles diskutieren und es gibt ja auch ein paar Meter- und Hausmeisterfolgen und so.
Du kannst auch eine Null ranhängen und sagen, huch.
Naja, nee, eine Null dranhängen, das würde ja beim jetzigen Produktionstempo 90 Jahre dauern. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn man so 10 Folgen im Jahr schafft, so wie ich, dann wird das ein bisschen knapp. Also es ist absehbar, wann mal Schluss ist.
Ja.
200 schaffe ich vielleicht noch, aber dann wird das langsam, ne?
Ja gut, also du musst einen Ort finden, der gewartet wird.
Mhm.
Es gibt das Archive.org, wobei die ja auch ein bisschen down waren gerade.
Mhm.
Da kann man Dinge mit tun.
Mhm.
Da kann man zumindest Seiten ablegen. Wie das jetzt mit den mit Dateien ist, du hast ja alles in deinem MP3-Format. Mhm. Muss mal gucken. Aber irgendwo findet sich ein Ort, wo man sowas ablegen kann. Und wir wissen beim Podcast, das einzig Wichtige ist ja der Feed.
Ja. Ja, naja. Hoffentlich. Also es gibt ja nun genügend feedlose Podcasts inzwischen, ne?
Ja,
also
das sind ja auf irgendwelchen
Plattformen.
Das sind ja keine
Podcasts. Genau, das sind Serienhörsendungen. Wie nennt man die ja, also genau, das ist natürlich selbst kein Podcast. Aber ne, also, und wenn die Plattform mal wieder den Lebenszyklus durch hat, dann ist halt schlecht. Also so ganz einfach ist das nicht. Klar, jeder damals TM-Fan kann sich ein Archiv der Sendung runterziehen. Das kann man auch automatisieren. Das heißt, bis mal alle nicht mehr da sind, wird sicherlich eine Weile dauern, aber man gibt ja jetzt schon so Podcasts, die ich mal gerne gehört habe, an die man sich mal erinnert, wenn man auf alten USB-Festplatten irgendwas sucht und dann findet man noch so Folgen und sich dann so denkt, ja schade, gibt es auch nicht mehr und feststellt, Mensch, die sind gar nicht mehr so richtig online.
Irgendwie. Vielleicht gibt es da irgendwie mal einen Service, vielleicht gibt es ja so Ideen, dass man dann jemanden beauftragen kann, auch wenn man dann an das eigene Ende denkt, die dann so einen Service weiter betreiben für ein Geld.
Tja.
Vielleicht gibt es ja sowas als Geschäftsidee, dass man sagt, kannst du dich um die Webseite und das alles weiter betreuen? Und dann muss man dem wahrscheinlich das Haus vergolden, aber vielleicht gibt's sowas.
Ja, ja, genau. Also da gibt es noch keine so richtige Strategie, wie man sowas sozusagen weitermacht. Wäre ja auch ein Geschäftsmodell, dass es sozusagen Portale gibt, die einfach irgendwann diese irrsinnigen Mengen an Podcasts sozusagen bereithalten und dann eben, wie es ja viele auch, Werbung drumherum machen oder was die Leute eben so alles machen. Ich habe ja auch immer noch eine NC-Lizenz, sodass diese ganzen Leute wie dieser oder so, die sowas irgendwo ziehen, bei mir halt nicht dürfen. Gibt es ja auch verschiedene Kirchen, so. Was man nun macht. Und dann kommt es eben auch ganz stark darauf an, wie früh man irgendwann angefangen hat. Ich glaube, heutzutage ist es ganz schön schwer, mit einem Podcast neu anzufangen, wenn man nicht eine Plattform oder eine Organisation hinter sich hat oder so. Und sozusagen in vertretbarer Zeit auf ein paar tausend Hörer zu kommen. Ich glaube, da musst du ganz schön lange machen.
Ja, ich glaube, der Schlüssel ist, zum Anfang musst du Kooperationen machen.
Dann also, geht das schon, ja.
Und dann, so haben wir letztendlich auch angefangen.
Ja, genau.
Auch bei V100.
Ja.
Wir waren auch schon bei anderen Podcasts, waren wir ja auch schon zu Gast. Einfach, es hat auch immer die Download-Zahlen dann kurz mal, hat man einen Effekt gesehen mal.
Das stimmt, ja. Das stimmt, ja.
Ich glaube, wenn ich einen neuen Podcast machen würde, vielleicht auch an die uns zuhören und auch gerne mal podcasten wollen, ich glaube, ich würde ein paar Folgen vorproduzieren, vielleicht so 3, die ich einfach dann relativ zeitnah rausbringe. Und eine davon ist dann eine Kooperation mit einem anderen Podcast, der auch schon am Markt ist, der auch lebt.
Und das, wie du das gemacht hast, der richtige Weg, zu irgendeinem Podcast-Treffen hingehen und sich hinstellen und sagen, man hat eine neue Idee, da wird man schon jemanden finden bestimmt. Also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so klein. Du hattest das ja damals sehr gut gemacht.
Ja, ja,
so klar. Haben wir uns ja gefunden.
Genau.
Das wäre halt der Weg für einen Indie-Podcast.
Ich wollte gerade sagen.
Ich bezeichne uns mal als Indie-Podcast.
Ja. Ziemlich, zu der Zeit, wir hatten ja nichts. Da war das ja auch noch technisch richtig schwierig. Musste man das alles noch selber machen.
Ja, schon. Also das 2014, da habe ich angefangen, Informatik zu studieren und ich wusste gerade noch nicht mal so wirklich, wie man eine Webseite online stellt und so weiter.
Ja, unter den Cast und Hütter Club, das haben die echt gut gemacht. Also die haben damals ja auch die Pioniere, Tim Prittler und alles, die haben ja echt gute Arbeit geleistet, das in die Breite zu tragen.
Ja.
Das ist echt, da muss man denen viel dankbar sein. Wie ist das eigentlich für dich jetzt mit 10 Jahren? Was sind so für dich die guten Momente, die schlechten, und was willst du irgendwas anders machen?
Na, ich mache ja schon ganz viel anders. Es gibt ja nicht zuletzt auch durch die ganzen Corona-Geschichten und so mehr so Solo-Folgen und so Reportagen und Übernahmen. Ich musste ja auch ein bisschen dahin getragen werden. Also die ersten Schatten des Podcastens sind ja auf mich gefallen 2005. Ne, hier Küchenradio mit Philipp Banse. Da ging das so langsam los und da lernte man sich dann langsam kennen. Das waren noch so Radiojournalisten und so, und das habe ich immer gern gehört. Dann war ich ja viel im Ausland so, da habe dann dortige Podcaster-Szenen so mitbeobachtet, und das hat ja, ich musste ja jahrelang überredet werden, das jetzt auch mal zu probieren irgendwie. Und ja, ich mache das jetzt weiter, weil wenn du eine gewisse Hörerbasis hast, natürlich ist auch so, dass auch alteingesessene Podcaster, die auch seit 10 Jahren große Sendungen machen und 6-stellige Hörerzahlen haben oder hatten, die merken natürlich, dass es mehr Podcasts gibt und natürlich zwar auch sehr viel mehr Podcast-Hörer, aber der Markt ist endlich, und dass natürlich auch die Downloadzahlen dann irgendwann auch mal wieder sinken. Okay, in Deutschland bist du, wenn du über 100.000 Stammhörer hast, ein großer Podcast. In USA ist das gar nicht so selten zum Beispiel, weil es da auch nicht so viel lineares Radio gibt, was Qualitätsprogramm irgendwie machen würde. Für die ist das ja eine Offenbarung, dass es endlich Podcasts gibt. Ansonsten hast du da dein womöglich noch auf Mittelwelle versehendes Werberadio den ganzen Tag. Da kriegst du Kopfschmerzen von. Hat sich auch nichts gebessert. Schwer zu sagen, klar, der Kampf der Plattform, die ganze Plattformökonomie bildet sich auch in der Podcasterei ab. Ja. Kann man schlecht was gegen machen. Ich kenne jetzt mittlerweile Leute, die kommerziell Podcasts machen oder in Auftrag geben oder konzipieren. Ich habe auch schon Leuten geholfen, irgendwelche so, wie nennen die das, so Exposés zu schreiben, so 2-3 Seiten, so Podcast-Ideen und so.
Da können wir auch einen, der sich da selbstständig gemacht
hat. Ja, oder mir geben auch manchmal Leute was, oder Leute interviewen mich für irgendwelche Podcast-Bücher oder so, ist mir auch schon passiert. Einfach nur, weil ich relativ lange da bin, was eigentlich komisch ist, denn 2014, wie gesagt, da gab es ja schon diese Podcaster-Treffen, da war das nun wirklich schon nichts Neues mehr. Nö. 2005, da war das wirklich, was, wie?
So. Nein, es kommt darauf an, also in diesen Nerdkreisen, da war das total verbreitet. Ne? Mhm. So Gaming-Nerdkreisen, ja. Jetzt ja. In der breiten Gesellschaft nicht, also das ist jetzt eine Zeit, dass die ganzen Zeitungen hatten noch keine Podcasts. Das kam jetzt erst vor ein paar Jahren.
Ich musste kurz vor Corona musste ich Leuten noch erklären, was ein Podcast ist.
Ja, musste dich dann nicht erklären,
wie man das hört.
Mhm. Heute nicht mehr,
Heute haben die Leute Spotify und stellen darüber fest, oh, es gibt ja auch Wort im Spotify, ach, interessant.
Oder haben Audible
oder irgendeine andere
oder
Plattform halt so.
Apple, ne? Music, die haben das ja alle, ja.
Du sagst, du hast einen Podcast, die Leute holen das Handy raus, öffnen Spotify und suchen dich dort.
Ja. Ja.
Wenn du dort nicht bist, dann bist du in deren Augen kein Podcast.
Naja, genau. Kommt ein bisschen noch an, wenn es dich lange gibt. Also es reicht ja, wenn du damals TM googelst, dann findest du die Homepage von meinem Podcast.
Ja,
gut. Und dann findet man den Rest. Auf Plattformen gibt es mich freiwillig nicht. Manchmal posten Leute was irgendwo hin, aber per Lizenz verbiete ich das ansonsten. Klar ist auch die Frage, selber hosten mit WordPress und so machen wir ja nach wie vor, macht ihr ja auch, glaube ich, ne?
Oder? Ja, ich hoffe nicht mehr lang.
Nee, wieso? Nervt?
Das nervt ja nur.
Ja, das gut, heutzutage.
Plug-in-Hölle.
Stimmt, ja, aber bis hier geht's. Du gehst ja auch ab und zu mal in meine, auf meinen Server und guckst, habe ich festgestellt. So, oder hast du lange nicht, weiß nicht.
Also eigentlich liegt es in deiner Hand.
Ja, okay. Ja, natürlich, aber du hast immer noch Adminrechte, habe ich gesehen. Und ja, gar nicht so lange, naja, egal. Ja, ist aber auch besser geworden, muss man sagen. Nun klar, heute kannst du dir auch bei diversen Anbietern für ein Zwanni im Monat einen Account klicken und kannst einen Podcast publizieren.
Macht ja auch Sinn. Also dann
mit
also
allem. Ja. Wobei, ich weiß nicht, Umzug, mühsam ist schon, aber ja, würde wahrscheinlich gehen.
Brauchst den Feed, da sind alle Infos drin.
Ja.
Ich glaube, ich krieg's jetzt nicht zusammen, wer genau das ist, aber die aus der
Podlove-Gruppe,
Bubble da, die arbeiten gerade an ein Stück Software, dass man den Feed mit dem Feed, glaube ich, umziehen kann. Ist jetzt in der Mache. Ich glaube, die haben auch eine Förderung bekommen.
Ja, stimmt. Naja, ist dann auch wieder so die mittelfristige oder gar längerfristige Frage, ob Plattform da so gut ist. Also wenn man vorhat, kommt doch halt dran, wenn du einen aktualitätsbezogenen Podcast hast, dann geht das. Aber wenn du hier so ein Stück Technikgeschichtsdokumentation, so ein Zeitdokument auch irgendwie hast, von dem du möchtest, dass es noch lange Zeit zugreifbar ist und wo es auch völlig egal ist, ob die Sendung 10, 20 oder 30 Jahre alt ist, dann will man vielleicht auf Selbsthosten erstmal nicht verzichten. Berechtigte Frage, ob man dann irgendwann noch WordPress und Plugins und sowas braucht, ist ja eigentlich Quatsch,
nicht? Also ich glaube, wenn du nicht mehr aktiv produzierst, sondern du hast ein abgeschlossenes Projekt,
ja,
dann brauchst du da keinen WordPress hinsetzen, nee, sondern du setzt da eine HTML-Seite hin.
Richtig, im Prinzip ist es das.
Mit harten Links.
Mit harten Links, genauso.
Auf einen SFTP-Server.
Und vielleicht noch einen Webplayer.
Lass es das noch sein, ja. Weil da gibt es ja mittlerweile auch keinen Grund. Ich will jetzt nicht Podlove schlecht reden, sondern da gibt es ja keinen Grund, dieses Plugin jetzt oder deren Webplayer zu nutzen. Nee. Der ist ja over the top für so ein
Ziel. Ja.
Da reicht der HTML-Player durchaus aus.
Mhm. Mhm. Aber als Hintergrund, ne? Podlove, für alle Hörer, die das vielleicht nicht wissen, ist ein Plugin für WordPress. Das heißt, man kann Podlove, das ist in der Community ein sehr verbreitetes, beliebtes Tool für Podcaster, nur mit WordPress verwenden.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es auch Bestrebungen, das nicht mehr oder unabhängig, ich bin mir da aber nicht im aktuellen Stand nicht sicher, will ich jetzt auch keine Mutmaßung machen. Jetzt ist das super toll, aber ich meinte jetzt explizit, wenn man fertig ist, ne, dann glaube ich, und man will keinen Wartungsaufwand haben, groß, dann sollte man von WordPress weg.
Richtig.
Sondern sich auf reines HTML konzentrieren.
Stimmt.
Ein bisschen CSS vielleicht noch und.
Ja, und genau, und das irgendwo hin tun, wo man für 100 Jahre die Servergebühren voraus bezahlen kann.
Ja, ja, und man weiß muss ja für die Hörer, WordPress ist so ein ganz eigenes Content-Management-System mit Backend und einem Haufen Zeug, und man ständig pflegen, updaten, irgendwas geht nicht, irgendwas geht dann doch, und da gab es einen Angriff hier, und das ist einfach aufwendig.
Ja. Also die Server an sich sind natürlich auch angreifbar, ne? Aber man erspart sich einen Haufen Wartungskosten, wenn man das einfach auf unsere HTML-Seite hinstellt, die fertig ist, wo man nicht mehr dran geht und fertig.
Ich meine, das müsste für euch ja vor 100 ja auch interessant sein. Das sind ja auch Dinge, die möglicherweise nochmal auf ganz andere Art gehört werden. Womöglich, keine Ahnung, im Jahr 2114 oder so.
Ja, aber das würden wir erst überlegen, wenn wir wirklich aufhören. Ne? Und Steffen, du hast ja seit Jahren Pläne, das mal komplett da rauszulösen. Aber das ist einfach so ein Riesenaufwand. Kann ich verstehen, dass du dir
sagst. Ja, sag Bescheid. Also wir haben ja damals davon profitiert, dass wir beide parallel angefangen haben, genau die gleiche Software und Lösung zu benutzen. Das kann man ja durchaus beibehalten. Das ist eben in der Tat der Punkt. Wenn man einfach nur gefunden werden will, gut, klar, so ein paar Komfortfunktionen stelle ich mir schon vor. Aber da sollte man tatsächlich mal drüber weiterreden, denn ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist vielleicht auch eine Lehre aus 10 Jahren Podcast, jetzt ist es endgültig Mainstream, es ist eine ganze Menge schon verloren. Also komm mal an so Folgen aus alten Podcasts, so zum Beispiel von vor 2014.
Stimmt, die gingen ganz schnell weg, die haben auch oft gar nicht mehr die Rechte dafür. Zum Beispiel mein Lieblingspodcast, der mich in das reingebracht hat, ist der Game One Podcast. Das war so ein alter Gaming-TV-Sender früher und die hatten einen eigenen Podcast, und dann als die Crew quasi das gewechselt hat, durften die ihre Folgen nicht mitnehmen, weil die den Sender gehört haben.
Die kann
man ja dann nicht einfach wieder irgendwo, und das ist halt echt schade.
Ja,
das
aber auch viele alte so Independent-Sachen irgendwie, also ich kannte Leute, die haben so ihren Privat-Sportvereins-Podcast irgendwie über Dropbox gehostet oder sowas irgendwie. Ging auch so ohne Feed, weil wussten sie gar nicht, was das ist und so. Aber auch so andere frühe Sachen sind mittlerweile wirklich im Eimer und so. Es gibt ja so ein paar Portalseiten und man kann so ein bisschen suchen, aber...
Ja, also es gibt, ergeben sich noch andere Schwerpunkte, weil auch so ein Feed... Ich habe jetzt so lapidar gesagt, ja, der Feed ist das einzig wahre, und mit dem kann man ja dann umsehen, aber ein Feed ändert sich ja auch. Ein Feed ist ja, wenn man es mal genau nimmt, auch eine Art Protokoll. Ne? Es gibt bestimmte Instanzen, die schreiben vor, was da drin zu stehen hat, und das Apple zum Beispiel, und dann ziehen alle nach. Und wenn Apple sich jetzt sagt, nee, das kommt da jetzt nicht mehr drin vor, dann nehmen es die Leute wieder aus dem Feed raus. So, und wenn du dann 50 Jahre lang aber noch deinen Feed von vor 50 Jahren anbietest, dann kann vielleicht irgendein Webplayer damit gar nichts mehr anfangen und den rauslesen,
das kann natürlich,
weil er diese ganzen Tags gar nicht mehr kennt. Ne? Also das muss man halt mit bedenken.
Ja, letzten Endes werden wir, genau wie die Bibliothekare vergangener Jahrhunderte, darauf angewiesen sein, dass alle 100 Jahre mal jemand das zumindest im Bibliothekskatalog technologisch umstellt und anpasst. Wenn das nicht passiert, ist man irgendwann weg, weil keiner mehr weiß, dass es dieses Buch, um in der Analogie zu bleiben, geht. So hingegen, so Tonformatsprobleme sehe ich nicht, ob das MP3 oder FLAC oder sonst was ist. das ist ja eine technische Trivialität, das automatisch zu erkennen und
umzusetzen. Es wäre schon peinlich, wenn unsere Nachfahren in 200 Jahren keine Software haben, sowas auszulesen. Also es wird ja nicht so schwer sein mit einer guten Software, dass sie das alles automatisch auslesen
kann. Nein, ist es auch nicht. Mache ich mir auch die allerwenigsten Sorgen, ehrlich gesagt.
ChatGPT wird das schon wissen,
wie es funktioniert. Ich denke, ChatGPT 30 kann das garantiert alles einlesen, ja.
Naja, ich muss an so Science-Fiction-Filme denken, wo Leute irgendwie die Erde besuchen, so Jahrmillionen, nachdem die Menschheit ausgestorben sind, aber die Computer bewahren noch so alles, machen noch so alles weiter, was halt so ist irgendwie. Und die Besucher wissen erstmal nicht, dass es da mal Lebensformen gab und denken, die sind Computer und die machen hier Dinge. Ja, keine Ahnung, das könnte natürlich tatsächlich passieren. Genau, vielleicht gibt es ja vor meinem Ableben eine KI, die sozusagen einfach weiter damals TM produziert. Wäre ja denkbar.
Mit deiner Stimme dann auch, ja, ja.
Ja, das ist ja sowieso bald kein Problem mehr, dass jeder meine Stimme benutzen kann. Von mir gibt es so viel Tonmaterial in diesem Netz, dass das auf jeden Fall ausreicht. Also ich müsste mir dann eher Sorgen machen, dass irgendwie ein perfekt gefälschter Anruf bei meinen uralten Eltern eingeht, von wegen Hilfe, keine Ahnung was, ich bin gekidnappt worden oder so.
Ja, bring die Leute nicht auf Gedanken.
Ja, die gibt's doch schon. Also das sind doch die Antriebswellen des Internets. Pornografie, Kriminalität, was war das dritte? Ihr wisst schon. So geht Fortschritt. So, was haben wir jetzt? Anderthalb Stunden mehr. Ja, liebe Hörer, 100 Jahre damals. 100 Folgen damals TM plus minus, je nachdem wie man zählt. Also mit Feedback sind ja damals TM-Hörer sehr, sehr sparsam. Ne? Also es gibt ja info@damals-tm-podcast.de, aber da geht so einmal im Monat eine E-Mail ein oder so. Bedanke ich mich da auch immer noch ganz artig. Vielleicht ist es auch ganz gut so, wenn ich so irgendwie pro Tag hunderte von Hörerposten hätte, wäre es ja schrecklich irgendwie.
Ja, aber ich kann sagen,
Postkarten haben mir die Leute geschickt. Als ich mal Postkartensendungen machte und Postkarten verschickt habe, bekam ich daraufhin massenweise Postkarten.
Das war schön. Aber ich kann sagen, alle Hörer schreibt den Ayuvo. Also man freut sich. Also das ist ja einfach ein Hobby und dieser Feedback, das ist immer eine schöne Form der Bestätigung. Ja, dass sich einfach Leute dann dafür interessieren und das ist eine sehr, sehr schöne Form der Belohnung.
Schöne Bestätigung ist was anderes. Vor ein paar Tagen war doch mal wieder Republika. Und ich bin seit der ersten Republika dabei und mache da meistens irgendwelche Mitorganisationsdinge und sonst wie. Also ich hatte eben so ein anderes Shirt an als die anderen und guckte, dass Leute Sachen machten und da sind ja Journalisten sonst wie, also Leute, die mit ihrem Beruf angefangen haben, lange nachdem wir mit unserem Podcast angefangen haben. Und ich stehe also mit so Leuten auf so einem Hof und was machen sie? Und so, ich mache unter anderem Podcast. Ach ja, ich bin so ein Independent Podcaster und so. Ah ja, kommt offensichtlich ein Hörer an, also ein wildfremder Mensch, witzigerweise im Anzug mit Schlips, kommt an, drückt mir 20-Euro-Schein in die Hand und sagt, hey Ayuvo, hier, Podcast-Steuer, und geht wieder weg. Und da sage ich, sehen Sie, und so viel zum Thema Independent-Podcast-Finanzierung. Diese beiden Typen waren so völlig, die waren von so Medienkonzernen, die waren so völlig, ist doch klar, muss ja auch von was leben, wissen Sie doch.
Genau, musst du sagen, passiert mir jeden Morgen.
Ich war kurz darauf, sie zu trollen, aber ich steckte mir dann diesen 20er in die Tasche und meinte, da können wir
nachher. Da stehen immer 5 Leute vor meiner Tür, die klingeln. Ja? Nein, immer morgens um 6.
Aber auf der Republika passiert sowas halt tatsächlich öfter.
Ja, so. Hast du dann sagen müssen, ach na endlich, und nimmst du den, zündest ihn an und die ganze Zeit
wollte ich schon. Und schließt erstmal eine Leinmehl oder
so. Ja, oh Gott. Nee,
einfach ganz seriös.
Zerstoßene Glühbirnen, ja genau. Nein, also das
doppelt.
Das irgendwie nicht. Aber es ist jedenfalls interessant, dass man, wenn man lang genug podcastet, tatsächlich überall Hörer trifft. Oder an seiner Stimme erkannt wird. Manchmal natürlich auch irgendwie peinlich. Also wir sprachen doch vorhin über Kantinen. Ihr kennt doch diese Kantinen, wo man so ein Tablett nimmt und dann nimmt man sich aus so einer Vitrine so Sachen auf seinem Tablett.
Das ist übrigens immer noch so, das hat sich nicht
geändert. Ja, aber da war diese Schlangensituation, also ich hatte halt unter anderem eine Schüssel mit Suppe da so und ein Weizenbierglas.
Ja. Gute Mischung übrigens.
Und ich spreche mit jemandem und hinter mir hört jemand meine Stimme und ist so darüber überrascht, dass er mich von hinten mit seinem Tablett anstößt, auf seinem Tablett das Weizenglas und so weiter umfällt. Ich konnte meins gerade noch so retten. Eine Riesensauerei. Und sein Anzug war hin, so irgendwie, nur weil jemand die Stimme erkannt hat. So. Also,
wie ging es dann weiter? Das ist ja viel spannender.
Alle anderen wussten ja nicht, warum. Und alle anderen gucken peinlich berührt halt weg. Der Typ hinterm Tresen kam mit dem Feudel so irgendwie. Und der hat sich halt so ein bisschen von seiner Suppe so befreit. Und
aber das Bier hast du gerettet?
Mein Bier, ja.
Das guter Mann.
Ja
nicht. Ja, aber ja. Das ist wichtig. Das ist
guter ja, Mann. Ja, sehr sympathisch. Ja, genau. Und ich wusste in dem Moment auch nicht so richtig, was man da jetzt machen soll.
Schluck Bier trinken.
Ja, genau. Na, ich musste ja mit zwei anderen Mr. Wichtigs an einen Tisch so. Ja. So war das. Also Podcaster sein ist führt zu so einer Art Underground-Prominenz wahrscheinlich.
Die schwierigen Hürden der Prominenz.
Ja, ja. Stefan. Aber gut, ist immer das eigene Bier festhalten. Also meine Priorisierung ist da auch sehr, sehr sehr ähnlich. Ja.
Ja,
eigene
ja.
Bier ist immer wichtig. Also Bierverschwendung ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Führt zum Unglück.
Ja.
Okay, ihr Lieben. Das war so ganz unprätentiös. 100 Folgen damals TM. Mal sehen, wie es weitergeht. Und 100 Folgen, wo seid ihr jetzt bei vor 100, wie viele Folgen?
Je nachdem, wann das hier rauskommt. Also wir sind am 28.06.2024 auch bei der 150. Folge.
Na dann, Nawitzki.
Genau, und die 150. 10-Jährige wollen wir auch besonders machen. Und dann wollen wir auch überlegen, ob wir eben ein paar interne Änderungen da machen.
Ja, ja, genau. Ja. Sehr schön, genau. Und vielleicht mal ein Hörertreffen oder sowas. Wenn auch mal was. Mal gucken. Hörerinteraktion ist ja auch immer so eine schwierige Sache. Nicht in real life, ne? Genau.
Wir hatten eins, das war eine schöne Erfahrung.
Ja.
Weiß nicht, ja.
Ja, ja, stimmt. Das ist eben auch so. Jetzt gibt es so viele Podcasts, dass es irgendwie schwierig ist. Nicht früher konnte man als wohlgelittener Podcaster einfach zum Hörertreffen anlässlich irgendeiner Veranstaltung aufrufen und da kamen Menschen. Naja. Okay, ihr Lieben, dann machen wir mal den Regler zu und danken den Hörern und sagen, erzählt allen anderen von damals Themen und bleibt uns gewogen und ihr wisst schon. Und
ein Satz noch, schreibt den Stefan eine E-Mail, info@damals-tm.de, war das richtig?
damals-tm-podcast.de, es war ja damals noch wichtig, aber heutzutage, damals TM kannst du immer noch googeln und du kommst ziemlich schnell.
Ne? Genau.
Ja, also, bis bald, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.